Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Am Ende hat man natürlich das nötige Glück. Und ich muss auch sagen, es ist auch natürlich für Bayern extrem schwierig, wenn eine Mannschaft so defensiv spielt und so verteidigt. Und unsere Jungs rennen natürlich alle wie die Verrückte. Und es ist nicht einfach, dann auch uns zu bespielen. Und ich bin jetzt natürlich glücklich, dass wir mal unentschieden gespielt haben. Ich habe die letzten, weiß nicht, 8 Jahre jedes Mal verloren.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, das war Christian Streich nach dem 1:1 in München. Diesmal hat er nicht verloren, sondern ein Pünktchen geholt und gleichzeitig aber auch ein bisschen den FC Bayern in Schutz genommen, denn seine Mannschaft rennt einfach wie die Verrückten. Das und vieles andere haben sie getan und das wollen wir alles hier besprechen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 195, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max-Jakob Ost, ich bin der @genetzer bei Twitter und habe auch heute wieder 2 Gäste bei mir in der Leitung. Und zwar zum einen die Jolle von mirsanroth.de @Jolinski auf Twitter. Servus, Jolle.
Servus, grüßt euch.
Wir sprechen heute mit dir nicht nur über alle Partien, sondern auch ein bisschen länger über den FC Bayern. Und, surprise, surprise, heute gibt es 2 Schwerpunkte. Der zweite wird liegen auf Rasenballsport Leipzig. Dazu, und nicht nur dazu, ist mir zugeschaltet Kai Bieler, der @aufziehvogel_le. Servus, Kai.
Schönen Abend, grüßt euch.
Ja, wir werden heute länger sprechen über den 10. Spieltag, aber eben auch über die Vereine, bei denen ihr besonders nah dran seid, der Aktualität wegen 2 Schwerpunkte. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber natürlich noch bedanken bei einigen Rasenfunk-Supportern und zwar bei Quasi83, Martin, Sigofa, Sören und Peter, der gerne erwähnt hätte, dass es auch Energiefans gibt, die gegen Nazis sind, und darüber hinaus möchte er mitteilen, dass diese Fans auch sehr gerne aufsteigen würden und das liebend gerne ohne Relegation. Ist hiermit erledigt, lieber Peter. Danke für deinen Support. Wie ihr Rasenfunk-Supporter werden könntet, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/unterstützen. Und wenn ihr euch registriert habt unter rasenfunk.de/RSC als Supporter, dann habt ihr auch die Möglichkeit, an die neuen, tollen, tollen Rasenfunk-Sticker zu kommen. Die gibt's erstmal nur für Supporter. Ihr habt in dieser Sekunde, wenn das hier erscheint, schon eine E-Mail von mir bekommen mit allen Informationen dazu, all diejenigen, die sich unter rasenfunk.de/RSC registriert haben. Außerdem ist das Video von der Gala der Deutschen Akademie für Fußballkultur online. Da könnt ihr euch angucken, wie uns der Preis überreicht wurde. Ich musste alleine auf die Bühne, war ein bisschen Slapstick. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mal gucken. Link werde ich in die Shownotes packen und findet ihr auch bei YouTube, wenn ihr Podcastpreis, glaube ich, googelt oder Rasenfunk-Podcastpreis. Damit müsste man es finden. Und zu guter Letzt möchte ich noch hinweisen auf ein Projekt, das ein Hörer von uns gemacht hat. Inspiriert vom Rasenfunk hat er die Bundesliga-Tabelle Minute für Minute entwickelt. Könnt ihr sehen unter liga.squirrel-data.de. Auch diesen Link werde ich in die Shownotes packen. Da könnt ihr eine Tabelle nach der jeweiligen Spielminute euch organisieren. Er wird auch noch eine Schönwetter- und Schlechtwetter-Tabelle machen, wenn er an die entsprechenden Wetterdaten kommt. Lustige Spielerei. Wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Wer hätte gedacht, was alles aus dem Rasenfunk hinten herausfällt. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit der Vorrede. Und wir beginnen mit dem ersten Spiel, über das ich gerne mit euch spreche.
Nein, stopp. So, Jan und ich. Ich wollte jetzt auch nochmal gratulieren, denn das Video, was du gerade angesprochen hast, das hat tatsächlich dazu geführt, also auch die Laudatio von Steffi, dass ich die eine oder andere Träne verdrückt habe, als ich das geguckt habe. Also das fand ich richtig geil, auch wie KMH so diesen Punch entgegengenommen hat, den du da gedroppt hast. Und wie du Genetzer nach dem Häkchen auf Twitter fragst, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Also Slapstick war das nicht.
Ich fand das letztlich habe ich der Frau von der Bank, die uns ja unter anderem auch den Scheck überreicht hat, nicht mal die Hand geschüttelt zum Dank, also leicht slapstickartig war es dann doch, es war mir ein bisschen unangenehm, aber danke. Ja, und die Laudatio von Steffi war natürlich herausragend, das ist das Beste an dem ganzen Video. Okay, aber jetzt können wir über den Bundesligaspieltag reden, oder? Na, Gott sei Dank, dann muss ich die Kapitelmarke nach hinten verschieben, meine Güte. Also, wir wollen jetzt sprechen über das Freitagabendspiel. 0:4, 0:4 und 0:3, so lauten die Ergebnisse der ersten 3 VfB-Spiele unter Trainer Markus Weinzierl. Auch gegen eine starke Eintracht hatte der VfB zu keinem Zeitpunkt eine richtige Chance. Man hatte den Eindruck, dass Jovic, Rebic und Haller nicht einmal an ihr Maximum gehen mussten. 2 nennenswerte Chancen hatte der VfB beim Stand von 0:0 und 0:1. Beide wurde vergeben und am Ende gab es keinen einzigen Schuss auf das Tor von Kevin Trapp. Kai, kannst du schon erkennen, was der Ansatz von Markus Weinzierl hier sein soll beim VfB?
Nee, noch nicht so richtig. Ich bin aber natürlich auch nicht der VfB-Experte. Ihr hattet ja vor 3 Spieltagen einen VfB-Schwerpunkt, glaube ich, im Rasenfunk. Das fand ich schon sehr spannend, weil ja da auch immer so ein bisschen rauskam, naja, vielleicht liegt es ja gar nicht am Trainer, weil da waren auch in der Vergangenheit relativ gute dabei. Vielleicht hat diese Mannschaft und diese Mannschaftsgefüge einfach ein Problem. Und auch das Ganze drumherum in Stuttgart mit den immer doch sehr großen Ansprüchen an offensiven Fußball und so weiter und der Realität. Du hast ja gerade schon gesagt, da in der 8. Minute war es, glaube ich, dieser Kopfball von Gomez da aus 5 Metern. Wenn er den reinmacht, vielleicht hat man ein anderes Spiel, wobei ich das angesichts dieser Offensivpower mit den 3 Frankfurtern da vorne irgendwie nicht so wirklich glauben kann. Das war schon ein großes Kino, was die abgezogen haben.
Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, dass es eigentlich egal gewesen wäre, ob der VfB in Führung gegangen wäre oder nicht, auch wenn es jetzt natürlich viel Spekulation ist. Aber Jolle, ich fand das, was da Frankfurt an Offensivfußball auf den Platz gebracht hat, das gehört schon gerade mit zum Besten in der Liga.
Ja, absolut. Aber nicht nur offensiv, sondern auch defensiv fand ich die einfach im Kollektiv so stark. Also da wusste einfach jeder, was er zu tun hat und die sind halt richtig bullig und giftig auf die Leute drauf, haben immer so ein Netz um den gegnerischen Ballführenden gezogen und die Stuttgarter hatten da wirklich große, große Probleme, sich dann daraus zu befreien und daraus haben sie halt, also die Frankfurter, richtig viel gemacht. Und die 3 da vorne, das macht schon richtig Spaß, da war es ja eigentlich egal, liegt der eine vor, Schuss geblockt, dann machten der andere rein, also richtig geile Truppe da vorne.
Absolut.
Ja.
Zum ersten Mal auch in dieser Dreierkonstellation dann auf dem Feld. Ich fand das auch interessant, weil du jetzt auch gesagt hast, sie haben so ein Netz um die VfB-Spieler aufgespannt. Das habe ich auch so gesehen. Es gab immer wieder diese Situation, wo der eine VfB-Spieler den Ball bekommen hat, gerne mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und dann wurde er angelaufen. Aber was ich so interessant finde bei Eintracht Frankfurt im Gegensatz zum Beispiel Kai zu Rasenballsport Leipzig ist, dass das gar nicht so viele Spieler sind, die an diesem Pressing beteiligt sind. Also die meisten bleiben schon in ihrer Ordnung stehen und dann sind es immer so die ballnahen 4 Spieler, würde ich sagen, in den meisten Situationen, die draufgehen und der Rest bleibt aber in seiner Ordnung, während es bei Leipzig ja noch oft viel, viel mehr Spieler sind, die dann ein ganz enges Spielfeld dann schaffen.
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen bedingt sozusagen die Trainerhistorie von Adi Hütter, der auch eine Salzburg-Vergangenheit hat. Aber damals, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube ja auch nicht ganz im Guten gegangen ist, weil es da auch schon sozusagen unterschiedliche Vorstellungen gab über wie man Pressing-Fußball spielt und wie viel Ballbesitzanteile man hat. Aber klar, irgendwie dieses Offensive und dieses auch Balljagd in einem Positionssystem, das ist schon sehr gut zu erkennen. Und nach einem sehr verkorksten Start mit frühen Pokal aus und so weiter, wo viele ihn schon als ersten Auswurfkandidaten auf dem Zettel hatten, sind die sehr gut ins Laufen gekommen. Und gerade bei Ante Rebic, da haben schon beim WM-Finale Glück, bei so einigen RB-Fans gab es schon so ein leichtes Stechen, weil man sich noch an Zeiten erinnert, wie der in der 2. Liga unter Zorniger bei uns sehr lustlos im Spiel gegen den Ball war und nie richtig angekommen ist. Und
wir nennen es den Kostic-Effekt. Dieses Stechen empfinden da andere, unter anderem auch VfB-Fans, die sich das aus nächster Nähe anschauen durften. Ja. Die haben dieses Stechen auch gespürt, ja. Mhm.
Ja, und also diese Entwicklung ist schon dominant. Auf jeden
Fall. Max, du meintest ja, dass jetzt Frankfurt nicht im Kollektiv oder nicht alle Spieler an diesem Netz dann beteiligt sind und der Rest irgendwie so in der Grundordnung verbleibt. Ich denke aber schon, dass sie halt schon darauf achten, nicht zu große Lücken aufreißen zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaftsteile auseinandergehen und für den Ballführenden selber ist es halt trotzdem egal. Also wenn direkt in der ersten Linie um dich rum einfach keine Optionen sind und man zwar ahnt, dass man vielleicht mit einem hohen, weiten Ball irgendwo jemand anderen finden könnte, aber nicht genau sieht, wo, weil die einfach an einem dran so viel Stress produzieren, dass man das einfach nicht auf dem Schirm hat, dann ist das auch egal. Und so richtig weit weg sind die anderen dann nicht. Also
das meinte ich damit auch nicht. Ich fand es nur interessant, dass zum Beispiel Abraham und Da Costa, wenn jetzt der VfB über die linke Seite kam, was noch so ein bisschen präferiert war über Aogo, Pavard hat oft den Ball raus auf ihn gespielt, dann haben Abraham und Da Costa gar nicht so sehr rausgeschoben, sondern Haller, de Guzman und Rebic haben da eigentlich den meisten Teil des Pressings gemacht. Das fand ich einfach interessant, weil das auch den läuferischen Aufwand nochmal verdeutlicht, den die vordersten 3 da haben und dann eben halt auch machen, was dann eben zu Stechen bei Kai führt. An welche Region auch immer.
Also ich hab mir das angesehen und das, was mir zu Stuttgart so am, also die Vokabel, die mir einfach permanent wieder untergekommen ist, die war isoliert. Also egal, ob sie mit Ball dann einfach nicht gewusst haben, wo spiele ich jetzt hin, wo sind meine Passoptionen, wo sind meine Mitspieler. Als auch wenn Gonzalez, der ja irgendwie offensiv relativ umtriebig war und viele Dribblings auch eingegangen ist und gar nicht mal so unerfolgreich, aber dann immer die Anschlussoption nicht gefunden hat, weil er da alleine war auf weiter Flur. Also mal, weil er selber mit dem Kopf durch die Wand wollte, mal, weil eben einfach die anderen nicht mitgezogen sind. Also da war keine Präsenz. Frankfurt hat immer kollektiv dann die Räume besetzt. Da waren dann gleich 1, 2, 3, 4 Stationen, wo man hätte hinspielen können. Und bei Stuttgart eben nicht. Also das heißt, selbst die guten Aktionen, die Einzelaktionen, die haben dann eben irgendwie keine Weiterführung gefunden. Und deswegen ist für mich also isoliert das absolute Wort, was Stuttgart in diesem Spiel beschreibt.
Finde ich sehr gut. Ich würde noch ein zweites Wort hinzu addieren, und zwar erschöpft. Ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft, also dass die mental gerade keine happy Phase haben, das ist ja klar, bei 5 Punkten und Tabellenplatz 18, beziehungsweise ein geteilter 17. wollen wir bei der Wahrheit bleiben, aber am 10. Spieltag tut das schon sehr weh. Aber ich hatte auch physisch den Eindruck in der zweiten Halbzeit, irgendwann liefen da einige auf der letzten Rille, und das ist natürlich schwierig, wenn du da schon in Rückstand bist und dann gegen so eine körperliche Mannschaft wie Eintracht Frankfurt spielst. Das fand ich noch relativ frappierend, vor allem weil da jetzt auch Weinzierl so schnell nichts wird dran ändern können bis zur Winterpause.
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus körperlich und mental. Also ich meine, dass Frankfurt körperlich mit, sozusagen Teams überrollen kann, das weiß man. Aber ja auch schon zum relativ frühen Zeitpunkt, also schon 2-0, dann nach 32. glaube ich, da traben ja schon in der Umschaltsituation irgendwie 4, 5 Stuttgarter einfach nur hinterher. Dann wird die nochmal geklärt, dann kommt die Flanke nochmal rein, da stehen 3 im Strafraum und wie Matthias Sammer dann sagte, irgendwie bewachen, einer bewacht den Pfosten und einer, also das war ja schon, die waren einfach nicht präsent. Also da gab es Phasen, wo die in keinen Zweikampf gekommen sind, die sind ja nicht viel weniger gelaufen, wahrscheinlich als Frankfurt, aber in den meisten Fällen meistens nur nebenher oder hinterher gelaufen, das war schon frappierend.
Ja. Ich bin gar nicht sicher, ob nicht Stuttgart sogar mehr gelaufen ist und sogar mehr Zweikämpfe gewonnen hat, aber halt die unwichtigen, die an der Eckfahne oder so. Also die Pässe, die gespielt haben, die gingen halt auch irgendwie immer dahin, wo der Mann vor einer Sekunde noch gewesen ist, aber nie so ein bisschen in Raum. Das heißt, zögerlich, ne? Also in der Folge hat sich dann aber auch niemand getraut, schärfer zu passen, aber auch nicht getraut, dann schärfer nach vorne zu ziehen. Denn vermutlich wird der Ball ja jetzt doch eher nach hinten gespielt. Also da greift dann so eins ins andere, aber im Negativen, das ist so eine Abwärtsspirale. Ja? Also und Frankfurt genau das Gegenteil, immer schön in Raum und dann raumgreifende Schritte mit Tempo dann da rein.
Und diese tollen vertikalen Bälle immer.
Genau, diese vertikalen Bälle, die spielst du natürlich auch, wenn du davon ausgehen kannst, dass die Nebenleute wissen, ab geht's nach vorne und zwar jetzt im Kollektiv. Mhm. Und da hat Hütter sie gut eingestellt und wenn es dann läuft, dann hast du natürlich auch Bock, dann tut dir das auch nicht so weh, jeder Meter, den du dann extra gehst, der macht ja dann eher Spaß und für Stuttgart ist es einfach dann Arbeit, die irgendwie nicht aufgeht.
Ja, und das sollte natürlich nicht so sein, also außer man spielt seine Pässe mit Lichtgeschwindigkeit, dann dürfte es so sein, dass der Raum gekrümmt werden könnte und dann kann der Pass vielleicht nicht ankommen, obwohl da gerade einer stand. Müssen wir mal methodisch inkorrekt nachfragen, ob das jetzt so korrekt war. Auf der anderen Seite, wenn man sich den VfB anguckt, also dass das jetzt gerade von der Tabelle her fürchterlich aussieht und dass jede dieser Niederlagen sehr weh tut, auch in der Höhe, ist klar. Auf der anderen Seite, Kai, haben die jetzt gespielt gegen Borussia Dortmund, gegen Hoffenheim und da weite Teile in Unterzahl und jetzt eben gegen Eintracht Frankfurt. Und ich würde sagen, wenn ihr mich gefragt hättet, was sind die offensivstärksten Mannschaften dieser Liga, da wären unter den Top 5 diese 3 Mannschaften genannt worden. Ist das vielleicht so ein bisschen das eine, was einem Hoffnung gibt und was dann den Blick so nach vorne wirft, weil jetzt geht's dann gegen den ersten FC Nürnberg auswärts.
Naja, das ist ja dann schon so ein berüchtigtes 6-Punkte-Spiel eigentlich, weil du hast, also jetzt, wir haben jetzt 10. Spieltag, das ist so einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, da hat die Tabelle vielleicht so das erste Mal so eine gewisse Aussage gebracht, weil natürlich noch viele Spiele zu spielen sind. Und letzten Endes wird es, glaube ich, bei Weinzierl seine größte Hoffnung ist, dass man jetzt nach 3 Spielen trotz dieser 0-12 Tore und 0 Punkte natürlich nicht schon wieder einen Trainer entlassen kann, so dass er zumindest bis zur Winterpause da noch Zeit bekommt. Und da wäre natürlich so ein Sieg gegen Nürnberg extrem wichtig, weil ich glaube, wir haben dieses Jahr so mit Nürnberg, mit Düsseldorf und auch noch mit dem VfB so zumindest 3 Teams, die schon, wo man schon relativ fest davon ausgehen kann, dass es für die wirklich um den Klassenerhalt die Saison geht. Während so klassische Teams wie Mainz oder Freiburg oder so, für die sind das eher gute Nachrichten. die in den letzten Jahren immer unten drin waren. Aber jetzt, also wir haben quasi schon ja drei Teams, wo ich im Augenblick kaum sehe, wo ich sehe, dass es nur sehr, also sehr schwer wird im Klassenerhalt.
Hm. Hannover kann man da vielleicht noch dazu rechnen.
Ja, genau, an vielen Ecken. Ja, Hannover würde ich noch so ein kleines Sternchen dran machen. Ja. Da sehe ich eigentlich noch das meiste Potenzial also vom Kader und vom Umfeld her. Aber ja, also ist schwierig im Augenblick beim VfB sozusagen positive Punkte rauszusuchen. Weitzel ist eigentlich, glaube ich, ein guter Trainer, aber da stimmt es auf vielen Ebenen nicht. Und mal schauen, wie viel Zeit er da bekommt. Mhm.
Gut, und auf der anderen Seite nochmal ein paar Statistiken, die herausheben, wie toll dieses Dreier-Sturm-Trio da funktioniert hat aus Rebic, Haller und Jovic. Rebic ein Tor, drei Torschüsse, fünf Torschussvorlagen, Haller ein Tor, drei Torschüsse, zwei Torschussvorlagen, Jovic mit keinem Tor, buh, aber dafür einem Assist, sieben Torschüssen. Also sieben und insgesamt zwei Torschussvorlagen. Also die haben sich gegenseitig die Dinge gut aufgelegt und jetzt haben wir in dieser kurzen Zeit gar nicht über die Defensive noch gesprochen, die ja auch hervorragend steht. Ich finde es Wahnsinn auch, wie sich bei Eintracht Frankfurt der Spielaufbau beruhigt hat, seitdem Hasebe wieder eine Rolle hat und übrigens genau die Rolle, die er unter Kovac dann auch hatte. Interessant, das Dor hat noch rausgesucht im Forum, dass Frankfurt tatsächlich in allen Wettbewerben in jedem Spiel immer mindestens ein Tor gemacht hat. Den Supercup hat er da, glaube ich, rausgerechnet, aber das sei zugestanden. Und das könnte ja auch so weitergehen. Jetzt auswärts in Zypern, auf Zypern gegen Limassol und dann zu Hause gegen Schalke 04. Das sind die nächsten beiden Partien für Eintracht Frankfurt. Und der VfB Stuttgart reist jetzt erst nach Nürnberg und dann nach Leverkusen. Kai hat schon gesagt, am 10. Spieltag kann man so langsam sich an der Tabelle orientieren. Das werden auch wir heute machen. Wir gehen nämlich die Tabelle von unten nach oben durch. Da haben wir jetzt eben schon über den VfB Stuttgart gesprochen. Und damit kommen wir jetzt dann auch schon zu Fortuna Düsseldorf, die am Sonntag gespielt haben in Gladbach und auch verloren haben. Und damit die Niederlagenserie auch für die Fortuna anhält. Da hilft auch der Sieg im Pokal nichts. Für Gladbach geht es dafür nach einem Dämpfer in Freiburg und gegen Leverkusen im Pokal jetzt erfolgreich weiter. Ein Strafstoß nach vermeintlichem Handspiel leitet den Sieg ein. Hazard trifft und Düsseldorf läuft mal wieder einem Rückstand hinterher. Jolle, in der Nachbetrachtung dieses Spiels wurde alles an diesem Handelfmeter, ob er jetzt berechtigt war oder unberechtigt war, aufgehängt. War das für dich auch der Knackpunkt des Spiels?
Oh, weiß ich nicht. Also insofern, als es der Dosenöffner war, ja, klar, aber also ob man darüber jetzt diskutieren muss, weiß ich nicht, habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich fand zwar kurze Distanz, kann man machen. Wir wissen ja, eingegriffen soll nur werden, wenn es ganz klar falsch ist. Man kann den geben. Aber auch so ein 3:0, das hast du ja nicht wegen einer falschen Schiri-Entscheidung oder so. Und auch in Strafraum musst du dich ja erstmal aufhalten, um dann da irgendwie einen Elfmeter, sagen wir jetzt mal, zu schinden, falls, also was ich jetzt nicht unterstellen möchte, aber ja, also nö, da gehe ich jetzt nicht mit, weil Gladbach einfach insgesamt schon überlegen war.
Kai, war das auch so dein Eindruck von dieser Partie?
Ja, also natürlich war es schon irgendwie so ein einschneidender Moment und ich glaube, ich hätte ihn eher nicht gegeben, aber gut, das ist wirklich müßig, weil er dreht sich weg und wahrscheinlich ist es eher der Ellenbogen als der Arm und naja. So, aber die Frage war ja sozusagen, was fängt Düsseldorf dann danach damit an, weil dieser defensive Matchplan irgendwie, der auch eher auf Konter setzt und versucht erstmal nicht zu machen, der war ja in dem Augenblick obsolet. Trotzdem sind sie dabei erstmal geblieben. So, da hatte, glaube ich, danach Henning so zwei Chancen mal per Kopf und noch eine andere. So, und viel entscheidender ist dann aber allerdings, dass Düsseldorf diese doch relativ auch laufintensive Spiel und aus der ersten Halbzeit dann irgendwann einfach nicht mehr durchgekriegt hat und dass sich dann so Fehler gehäuft haben und einer eben vom 2-0 Ayan, der da diesen wirklich blöden Pass in den Raum spielt. Das hat man in der Phase so um die 60. ab der 60., 65. fand ich öfter gesehen, wo er gemerkt hat, dass dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Konzentration fehlt oder dass man einfach die eine Lücke dann nicht mehr zuläuft und dann die Räume ein bisschen größer werden. Mhm. Sie haben es einfach nicht über 90 Minuten durchbekommen und dieser Matchplan war ja eigentlich okay, wir stehen hinten dicht und holen Punkt und mit viel Glück passiert vorne was und der war in dem Augenblick natürlich mit dem Strafstoß obsolet, ja.
Also ich würde sagen, dass Düsseldorf jetzt in der ersten Halbzeit schon oder gerade am Anfang schon ganz gut mitgehalten hat. Also ich habe das jetzt so im Gedächtnis, dass halt Gladbach eigentlich schon den schwungvolleren Start hatte, aber Düsseldorf dann relativ bald auch irgendwie auf ebenbürtig hochgeschaltet hat. Mhm. Und auch Gladbach ein bisschen was angeboten hat, aber insgesamt dann doch mehr Klasse hatte, um dann mehr draus zu machen. Und also Düsseldorf war in vielen Teilen dann einfach zu harmlos. Also wenn ich mir so überlege, Hennings und Luke Bacchio oder wie der heißt, der durchaus Geschwindigkeit mitgebracht hat und Dribblings und ja auch, den sie auch freigespielt bekommen haben, also wo dann auf dem Flügel, auf dem Rechten mal richtig viel Platz und grüne Wiese war, wo er so reinspritzen konnte und dann schlänzt er so super harmlos und das halt auch nicht nur einmal, also da waren einfach mehrere Situationen, man denkst, okay, wir sind der Underdog, dann tun sie sich natürlich leichter, wenn so ein Ding dann auch mal sitzt und wenn dann Raphael und Azar irgendwie losgezogen sind und Neuhaus noch aus dem Rückraum, da war dann einfach irgendwie mehr Pfeffer drin, da musste man sich mehr Sorgen quasi machen, das, also Rensing in dem Fall, die waren dann einfach höherklassiger, aber in der ersten Halbzeit würde ich sagen, Düsseldorf hat Saar bis zu einem gewissen Zeitpunkt eben auch eigentlich noch ganz gut gemacht, aber eben nicht nur mit dem Elfmeter dann irgendwie nach hinten Pech gehabt, sondern eben auch vorne einfach nichts, so ähnlich wie Stuttgart und Gomez, einfach so ein bisschen harmlos.
Also ich meine, sie hatten ja, glaube ich, unterm Strich 12 Torschüsse oder so, was jetzt also nicht total defensiv ist, aber es war so ein bisschen One-Trick-Pony auch da über Luke Bacchio, der Wendt regelmäßig zur Verzweiflung getrieben hat da rechts, aber dann kam halt der Pass nicht oder dann war das falsche Entscheidungsmanagement, nochmal ins Dribbling zu gehen. Also da ist nie was bei rumgekommen irgendwie so richtig. Aber der war schon da so offensiv da auf rechts außen der Dreh- und Angelpunkt so.
Ja, das stimmt. Aber ich fand auch, die Harmlosigkeit war, also im Verwerten der Chancen, die waren immer gut rausgespielt, aber ich kann mich an keinen einzigen richtig druckvollen Schuss aufs Gladbacher Tor erinnern. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu Gladbach. Wenn man dann noch dazu addiert, dass Fortuna eben einfach immer wieder, also pro Spiel würde ich sagen, 3 individuelle Fehler, die direkt zu Torchancen führen. Und da gab es zum Beispiel auch schon in der 10. Minute eine, da hat Zimmermann nach einem ungenauen Zuspiel den Ball verloren und Hazard direkt abgezogen, Rensing konnte den noch halten. Also das hätte auch schon früher ins Auge gehen können, obwohl auch Gladbach nicht das Spiel aller Spiele abgeliefert hat. Das ist vielleicht das besonders Bittere, dass du jetzt nicht gegen dieses Gladbach gewonnen hast, das in München 3-0 gewinnt und völlig offensiv anläuft, sondern gegen Gladbach, wo auch vielleicht auch vor dem Hintergrund der Niederlage im DFB-Pokal auch nicht alles so rund lief, aber dann eben 1-0 und dann konnte man nachlegen nach dem Fehler und dann kommt da am Ende ein 3-0 raus. Also ein merkwürdiges Spiel in der Bewertung, aber im Ergebnis dann halt doch eindeutig.
Ja, es war jetzt nicht so richtig hochklassig, aber schon ganz, ganz ordentlich strukturiert. Es gibt ja so Graupenpartien, wo man sich irgendwie an gar nichts mehr erinnern kann. Und das fand ich, so die, wenn man da so aufs Spielfeld geguckt hat, dann war die Raumaufteilung eigentlich okay. Also es sah so ganz gut strukturiert aus. Und aber es war jetzt nicht das Übertempo oder ein einziges Auf und Ab oder so, oder dass nur eine Mannschaft die andere irgendwie an die Wand kombiniert. Da kamen beide regelmäßig zum Zug. Und hatten da eigentlich auch, haben eine nicht ganz schlechte Figur gemacht, aber ja, Gladbach schießt halt dann die Tore und Düsseldorf mit den Problemen, die wir gerade besprochen haben.
Wie hat euch da vorne die Dreierreihe gefallen? Also wenn sie in der Dreierreihe nebeneinander gespielt haben, hat immer wieder so ein bisschen gewechselt zwischen dem 4-3-3 und dem 4-1-4-1 mit Player auf links, Raphael in der Mitte und Thorgan Hazard auf rechts, Kai?
Ja, du hast ja schon gesagt, war jetzt nicht beste Spiel dieser Saison wahrscheinlich von Gladbach. Ich meine, Player macht dann noch das 3-0, glaube ich. Also es war schon okay, so auch im Anlaufen. Und
Hazard hat das 3-0 gemacht, genau. Aber die Vorlage kam
von Player. Ja, genau. Genau so rum. Auch Eier da wieder mit abgefälschter Ball, also war irgendwie nicht sein Tag. Irgendwie an allen 3 Gegentoren irgendwie beteiligt. Genau, also ja, das war okay, aber das hatte auch immer wieder so seine druckvollen Momente, aber mir fällt es ein bisschen schwer so in der Bewertung, weil Düsseldorf dann doch trotz aller Bemühungen da jetzt nicht so der ein schwieriger Maßstab war, um sagen zu können, war richtig gut.
Naja, mit der Frankfurter Dreierreihe vorne können sie wahrscheinlich nicht mithalten. Nee. Ich fand aber cool, wie viele Ausweichbewegungen Raphael so macht und die anderen zwei dann eben diagonal vorne in die Spitze auch ziehen. Also ja, ohne quasi seine Position total aufzugeben, doch tief sich Bälle zu holen und dann zu verteilen oder auch mal mit dem Dribbling den Ball zu halten, bis die anderen nachgerückt sind. Also total wertvoller Spieler, also der so wohl dosiert seine Skills auch einsetzt. Das macht er richtig gut, finde ich. Hat natürlich nicht so einen Druck wie jetzt diese Frankfurter Riegel.
Ja, Raphael gegen Haller, das ist dann doch nochmal Unterschied. Aber das ist mir auch aufgefallen, also wie sich Raphael in vielen Situationen recht schlau zwischen die Linien hat fallen lassen und dann immer genau in diesem Viereck aus Zimmermann, Eihahn, Morales und Bormuth stand, also eben den beiden Innenverteidigern und der Doppelsechs. Und dann sind manchmal die anderen Spieler, auch Neuhaus hat da immer wieder so Diagonalläufe gemacht, ganz gut eingelaufen. Aber ein bisschen hat man gemerkt, da fehlt der Stindl-Faktor. Stindl und Raphael, die sind, wenn sie beide fit sind, wie so, es gibt so Handballspieler-Duos, wo einer der Kreisläufer ist und der andere der Rückraumspieler und die verstehen sich quasi blind. Da kannst du den Ball so in den Kreis werfen, dass der andere einfach nur reinhüpft und ihn dann aus dem Flug heraus trifft. Und so ein Verständnis haben die beiden. Das ist ein bisschen aufgefallen, weil das eben mit den anderen noch nicht so perfekt geklappt hat. Aber war ja jetzt auch das erste Spiel von Raphael nach längerer Zeit. Also das kann ja
auch. Und hat ja auch ausgereicht. Was mich übrigens total verdutzt hat, war, die Rückennummern von Düsseldorf hat mich irgendwie an Bayern-Trikot von vor ein paar Jahren erinnert. Ich dachte immer, 28 sieht aus wie Bachstuber oder so irgendwie war, weiß nicht, ob das an dem an der Schrift lag oder an der Farbgebung. Auf jeden Fall dachte ich permanent irgendwie. Toni, spielt er noch bei uns mit 30? Ach
nee. Ja, ein Hauch von Bayern ist er mit Rensing und Usami, da hast du ja.
Das hat mir übrigens sehr leid getan. Also das war ja richtig, also das 2:0 von Hofmann, das ging ja noch irgendwie. Aber dann dieser Strahl von Azar und Rensing ist, kann einfach überhaupt nichts mehr machen und liegt dann da und weint. Das hat mir doch ein bisschen leid getan.
Ja, es ist keine einfache Situation. Er hat auch jetzt den Rekord von Sepp Maier gebrochen. 20 Strafstöße gegen sich in der Fußball-Bundesliga, keinen davon gehalten. Und bei den letzten beiden, an die kann man sich jetzt gerade noch besonders gut erinnern, war er wirklich nah dran. Auch bei diesem von Hazard in der 47. Minute. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel zu Hause gegen Hertha BSC. Und dann darf man zum FC Bayern reisen. Da wird es natürlich mit den Rückennummern ganz hart für dich, Jolle. Und Borussia Mönchengladbach tritt jetzt dann auswärts bei Werder Bremen an und empfängt dann zu Hause Hannover 96. Und wenn wir auf die Tabelle hinweisen, dann muss an dieser Stelle auch gesagt sein, wir haben hier gerade gesprochen über das Duell aus dem Tabellenzweiten nach diesem Spieltag. Das ist Gladbach und eben dem Tabellenletzten geteilter letzter Platz mit dem VfB Stuttgart. Wir wandern ein bisschen nach oben in der Tabelle und treffen da schon sehr früh mit 6 Pünktchen auf Tabellenplatz 16 Hannover 96. Die haben gespielt in Schalke auf Schalke mit 3:1 verloren. Schalke hat so ein bisschen die Kellertreppe gefunden, Kai, und quält sich jetzt so Stufe für Stufe rauf. Von den letzten 5 Ligaspielen ging nur das gegen Werder Bremen verloren. Für die Tabelle spielt das wie jetzt keine Rolle, für uns aber an der Stelle schon, finde ich. Und da sehen wir gegen Hannover 96 einige kleine Abers. 2 diskutable Strafstoßentscheidungen, eine zugunsten, eine zu Ungunsten von Schalke und 19:15 Schüsse pro Hannover. Wie würdest du, Kai, die Leistung von Schalke einordnen?
Naja, es gab so 2 Hälften, die jetzt nicht Hälften waren, oder so, aber so zwei Teile. Am Anfang, glaube ich, hat man auch Schalke angemerkt, dass es erstmal darum ging, relativ sicher defensiv zu stehen, nichts zuzulassen und irgendwie ins Spiel zu kommen. Dann gab es so als eine der ersten Aktion dieses Abseitstor von Uth und da war dann schon sozusagen mit Uth, der war ja eigentlich an allen wichtigen Aktionen dieses Spiels, also auch mit VAR in beiden Fällen, dran beteiligt, aber sozusagen spätestens nach dem 1:0 war dann wieder Schalke auch so, zumindest zum Teil erkennbar mit dem, was sie zumindest als Heimmannschaft auch auszeichnet. Es gab eine Reihe an Chancen, also auch Embolo hat relativ früh die Chance auf 2:0. Also nach dem 1:0 sozusagen begann dann auch so die beste Phase im Spiel von Schalke, würde ich sagen, mit einer Reihe an Chancen. Und da war das dann schon eine relativ eindeutige Angelegenheit, weil es jetzt in der ersten Halbzeit nicht unbedingt danach aussah.
Wobei ja andererseits Hannover 96 auch sehr schnell wieder zurückgekommen ist. Und da konnte dann Schalke zwar antworten, aber auch mit einer ordentlichen Portion Glück, also Embolo fällt da der Ball dann nochmal vor die Füße und meiner Meinung nach spitze der ihn eigentlich auch am Tor vorbei, der wird dann nur nochmal abgefälscht und geht dann ins Tor. Also das fand ich schon erstaunlich, wie Schalke, die vorher ja wirklich sehr auf Sicherung gespielt haben und sehr defensiv, da nochmal sich durch einen Dribbling von Bebu im Grunde zum Ausgleich schießen lassen.
also ich habe jetzt auch Hannover nicht so unterlegen gesehen. Ich fand, die waren eigentlich ebenbürtig und Hannover durchaus mutig. Also wenn man überlegt, wo die in der Tabelle stehen und sind halt zu dritt vorne draufgegangen ins Pressing und haben da Betrieb gemacht. Und ja, so von den Torchancen habe ich sie jetzt auch nicht so weit hinten dran gesehen. Also ich finde, das 3:1 am Ende eigentlich klingt das so, als hätte Schalke da sehr souverän das runtergespielt und die hatten schon ihre liebe Mühe mit Hannover.
Und du hast ja, Kai, vorhin auch Hannover so ein bisschen rausgenommen aus deiner Abstiegsrechnung. Warum denn eigentlich?
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen zum Teil sozusagen der Eindruck, den ich hatte, sozusagen im Spiel gegen uns so. Also zwar dann letzten Endes, wo sich RB irgendwie mit einer unterirdischen Ballbesitzzahl und also mit einer extremen Defensiv-Umschaltsache zu Hause irgendwie da zu einem Sieg gequält hat und wo Hannover schon auch, wie gesagt, diese defensive Stabilität und auch durchaus an den ein oder anderen Stellen schnell nach vorne kombinieren. Also das sah nicht nach einem Absteiger aus oder also sah, wie gesagt, da gibt es Mannschaften hier aktuell in der Bundesliga, die ich da doch mit größeren Problemen sehe. Und insofern stimmt schon, sie haben es ja auch auf Schalke geschafft, relativ lange offen zu halten, kommen nochmal wieder. Ja, letzten Endes aber auch für Schalke, dann denke ich doch ein verdienter Sieg für den ja. Mhm.
Ja, ich fand, dass Hannover 96, da sprechen wir jetzt bei allen dreien drüber, also Fortuna Düsseldorf, VfB Stuttgart und Hannover 96, alles drei Mannschaften, die auch deshalb da unten stehen, weil sie mit individuellen Fehlern jetzt schon zu häufig den Gegner zu Toren eingeladen haben. Also egal, wie man jetzt den Strafstoß bewertet von Schauner gegen Uth und wie man auch den zurückgenommenen Strafstoß bewertet, es bleibt auf jeden Fall der Fakt bestehen, dass das zwei diskutable Situationen waren, wo es die Möglichkeit auf einen Strafstoß gab und dann eben das ein bisschen Slapstick-artige 2:1 von Embolo noch dazugenommen. Das sind halt genau die Gegentreffer, weshalb du dann immer anlaufen musst. Und das ist im Fall von Hannover, finde ich, dann noch fast tragischer als bei Düsseldorf und bei Stuttgart, weil Hannover so viel eigentlich für das Spiel tut, also weil die so aktiv sind, also dieses Anlaufen, Jolle hat es ja schon gesagt, da wird relativ hoch rausgeschoben, Wallacy hatte auch in dem Spiel, der war wieder der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, hatte 14 Balleroberungen, eine sehr hohe Passsicherheit und dann kommen sie immer wieder auch zu Flanken, also Schalke da auch seltsam passiv, fand ich, im Anlaufen der Flankengeber, Korb durfte ein paar schöne reinschlagen, auch Albornoz hat es zumindest mal probiert, also irgendwie, da ist was vorhanden und die Ergebnisse geben es aber überhaupt nicht her. Erst ein Sieg jetzt bei allen drei Teams, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, Hannover, Düsseldorf und Stuttgart. Und das ist dann halt einfach sehr, sehr wenig.
Also ein paar Slapstick-Einlagen haben sie dann halt auch in ihrem Spiel drin. Also ich erinnere mich da an Philippe, der irgendwie, also ich weiß nicht, es war kein Rückpass, aber irgendwie übersieht er Embolo im Rücken und läuft dann nicht hin. Also da wird dann nichts draus, aber Embolo spritzt dann so dazwischen oder Haraguchi hätte einmal, also Nübel ist ja der Ball einmal so weggeflutscht oder so und ja. Wäre Haraguchi da wach gewesen, hätte er den direkt reingelegt und oder irgendwie Wood, der dann irgendwie selbst abschließt, obwohl Haraguchi viel besser steht. So. Also das sind dann so Situationen, die tun dann einfach total weh.
Ja, finde ich auch. Bibu, so ein bisschen der Lichtblick, hat man nicht nur bei der Vorlage zum 1:1 gesehen, 4 Torschüsse, 4 Torschussvorlagen und eben diese eine Vorlage, die er da gegeben hat. Lass nochmal kurz über Schalke sprechen, Kai, die hast du ja auch jetzt direkt gesehen in Leipzig, da wurde Schalke sehr kritisiert für sein Offensivspiel, wenn wir es denn überhaupt Offensivspiel nennen wollen.
Also der Bierdeckel-Vergleich wäre zu hoch gegriffen, ja, in dem Spiel.
Ach so, dass das Offensivspiel auf einen Bierdeckel passt.
Genau.
Briefmarke. Genau, ich hatte damals sogar getwittert, passt auf eine Briefmarke. Genau. Da fand ich, war jetzt aber dieses Spiel gegen Hannover 96 schon eine Evolution im Vergleich zu diesem Spiel.
Ja, und ich denke, dass das wahrscheinlich auch für die, also wenn man davon ausgeht, dass Schalke sich da unten rausarbeitet, dass das eher wirklich ein evolutionärer Ansatz sein wird, denn revolutionärer, also die werden natürlich nicht von heute auf morgen mit Offensivspiel begeistern. Ich denke auch viel, dass es so an Leuten wie Embolo liegt, der ja schon länger oder jetzt die zweite Saison das Versprechen da auf Offensivpower ist und der jetzt ein bisschen besser in Schwung zu kommen scheint. Und klar, nach dem Saisonauftakt geht sicherlich auch so ein bisschen was um Selbstbewusstsein, um bestimmte Automatismen und darum sozusagen im Zweifelsfall vielleicht auch mal nicht ganz den defensiven Ansatz zu wählen oder diesen extrem defensiven, wobei die Frage ist, wie groß die Unterschiede zur letzten Saison wirklich sind oder ob wenn ich eigentlich das Schalke der letzten Saison jetzt erleben, vielleicht 5%
minus
weniger.
Minus die Standardstärke.
Genau, und ein bisschen Matchglück weniger, also was man so unter Matchglück überfasst. Vielleicht ist es das so. Und in so einer doch relativ engen Liga wie der Bundesliga sozusagen reicht das eben mal für Platz 2 und mal ist man da so weit hinten, wobei ich davon aus, also mir ziemlich sicher bin, dass Schalke sich da jetzt bis zur Winterpause weiter vorarbeiten wird, sicherlich mit dem einen oder anderen Rückschlag vielleicht noch, aber also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie Telesco da der schafft oder ob es dann doch vielleicht mal irgendwann ab einem bestimmten Punkt Richtung Winterpause dann unruhiger wird, wenn man dann immer noch auf einem zweistelligen Tabellenplatz steht.
Was ich auch richtig gut fand, war Marc Uth, so wie er so die kleinen Bewegungen gemacht hat. Also der war ja an ziemlich vielen Aktionen beteiligt, aber manchmal ist es dann eben gar nicht so das große Dribbling oder so, sondern einfach das Schulterzucken, also so ein bisschen Thiago-mäßig, einfach mal kurz in die eine Richtung antäuschen und dann doch dadurch einfach den Gegner einen halben Meter in die andere Richtung locken und dann einfach geradeaus spazieren. Also obwohl der Ball gar nicht berührt wurde oder so. Davon hat er ja ganz viele, dass er einfach so ein bisschen umgelenkt hat oder einfach in den Passwinkel nur so ein paar Grad geändert. Und dadurch war es, also wo man eigentlich dachte, oh, da läuft er jetzt quasi direkt in den Mann rein, was will er denn da machen? Und ohne dass er, also das fand ich richtig trickreich und so. Und das waren einfach nur ganz kleine Bewegungen, die ihm da Riesenräume verschafft haben. Das fand ich richtig cool. Und was ich noch zu Schalke irgendwie loswerden wollte, mich hat gewundert, wie wenig kompakt die offensiv waren. Also die hatten ja offensiv dann eine Dreierkette, also hinten, und die stand extrem weit weg vom Mittelfeld. Und dann denke ich mir so, okay, ja, da hast du dann natürlich gegen ein eventuelles Pressing von Hannover hast du natürlich dann eine sehr sichere Rückpassoption. Aber brauchst du dafür dann wirklich drei Leute, die da hinten bleiben und die Lücke aufklaffen lassen? So dass sie halt nach vorne überhaupt nicht präsent sind. Und dazu machen sie dann das Spielfeld auch noch extrem breit. Also ich gehe mal davon aus, dass das mit Absicht so ist. So reißen sie natürlich auch Lücken in den Ketten von Hannover. Also da gab es ja dann eben auch Platz, wo sie durchpassen konnten und das bespielen konnten. Aber wenn ich mir jetzt überlege, so wie kompakt Frankfurt dann irgendwie vorne reingeht, oder Leipzig oder Dortmund, ja, wie viele Leute dann eben in engem Kreis irgendwie als Option da als kompakter Bus einfach so durch die Defensive fahren. Da war halt Schalke mal hier einer und mal da einer. Und das hat dann irgendwie auch keinem so richtig Angst gemacht.
Ja, ich fand es jetzt in dem Spiel gar nicht so negativ auffallend. Ich denke, man merkt auch einfach, dass jetzt Stambouli wieder zurück ist. Irgendwie hat das was mit dieser Dreierreihe gemacht. Also der hat eine Ruhe im Aufbau, der spielt immer flach raus. Also anders als in Leipzig, wo so viel lange Bälle gespielt wurden. Aber es stimmt, es ist mir auch aufgefallen, dass, also das Positionsspiel war ja so mit das Prunkstück von Schalke 04 über Teile der letzten Saison. Jetzt hat man auch wieder das berühmt-berüchtigte Schalker Pentagon. Der Theorie nach konnte man es ein paar Mal schon sehen. Also Bentaleb, der sich dann auf den Sechser fallen lässt, Harit und Sada waren in dem Fall dann die Achter und Embolo und Uth sind dann die vorne aufmachen und dann lässt du den Raum in der Mitte offen, dass der Gegner da reinpasst und dann könntest du der Theorie nach dieses Pentagon zuziehen, in der Theorie sogar mit allen Fünfen, meistens sind es dann eher nur vier oder drei, die dann draufgehen und da den Ball erobern. Das hat jetzt noch gar nicht so oft geklappt, auch weil Hannover generell viel lieber auf den Flügel wollte. Die hatten da keine Lust drauf oder waren gewarnt. Aber ja, ist schon interessant zu sehen, dass da einfach noch viel verschoben werden muss, also auf der Taktiktafel jetzt. Das ist alles noch nicht so aus einem Guss wie in der letzten Saison, finde ich auch. Gut. Roland hat im Forum unter mitmachen.rasen.de noch darauf hingewiesen, dass Uth ja fast so eine Art Achterrolle zwischendurch gespielt hat. Das ist auch, glaube ich, das, was du auch angesprochen hast, Jule. Da hat er nämlich diese kleinen Bewegungen gezeigt. Und das könnte so etwas wie der Dosenöffner für mehr Kreativität im Offensivspiel sein, schreibt eben Roland. Und er fügt noch hinzu, er könnte ein echter Ersatz für Goretzka werden. Schauen wir mal. Das können wir dann beobachten in den nächsten Spielen von Schalke 04. Jetzt zu Hause gegen Galatasaray und dann bei Eintracht Eintracht Frankfurt. Das wird sehr interessant und Hannover 96 spielt jetzt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg und dann in Gladbach. Wir gucken weiter hinauf. Wir haben jetzt gesprochen über die Tabellen 14, das ist der FC Schalke 04 und den Tabellenplatz 16, das Hannover 96. Dazwischen wartet noch fröhlich winkend der erste FC Nürnberg auf Tabellenplatz 15 mit 10 Punkten nach 10 Spielen. Und einen dieser Punkte hat man sich in Augsburg geholt. Diesmal war es der Klub selbst, der kurz vor Schluss zurückkommt und den Punkt holt, anders als in der letzten Woche, wo ihnen 2 Punkte entrissen wurden durch Haller. Mühl köpft in der 88. Minute eine Ecke ins Tor und Augsburg vergibt damit schon wieder sicher geglaubte Punkte, vor allem zu Hause. Hat man jetzt schon 3-mal unentschieden gespielt und erst einmal gewonnen. Nürnberg ist wie schon gegen Frankfurt Jolle mit einem 4-4-2 mit Doppelsechs angetreten. Diesmal durfte neben Hanno Behrens André Petrak ran. Hängt für dich der Aufschwung des Clubs auch mit dieser Umstellung zusammen oder was ist es, was sich in Nürnberg verändert hat im Vergleich zu den Spielen vorher?
Puh, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich die Spiele vorher einfach nicht kenne. Ich bin überhaupt nicht drin in der Liga. Aber da würde ich jetzt einfach, ich mir da jetzt was aus den Fingern sauge. Die Frage,
das ist völlig zu spielen. Ja, wir können ja mal vielleicht ein bisschen analysieren, was jetzt gegen Augsburg gut gepasst hat. Und ich habe ja recht viele Spiele vom Club gesehen und dann kann ich das so ein bisschen abgleichen. Also generell fand ich, dass Petrak und Behrens, das hat in diesem Spiel sehr gut miteinander funktioniert. Also die Mitte war mit Ausnahme einer Phase in der ersten Halbzeit, wo aber auch Augsburg viel richtig gemacht hat, war die Mitte dann aber ab einem gewissen Punkt absolut dicht. Und das finde ich nicht so schlecht.
Entschuldigung, hast du da so eine klare Doppelsechs gesehen? Ich dachte eher so, Petrak wäre ein bisschen zurückgezogener Sechser und Behrens und Fuchs so zwei Achter, aber wie das dann immer so auf dem Platz sich verschiebt, das muss ja auch nicht immer so eindeutig sein. Also zwei Sechser stehen ja auch sehr selten direkt auf einer Linie, ja. Von daher kann es schon sein.
Also ich fand, dass sie beide einen Defensivfokus hatten, sobald der Ball bei Augsburg war. Und dann standen sie nicht immer auf einer Linie, aber sie haben schon, also jetzt hat Gregoritsch nicht gespielt bei Augsburg. Ich denke, das hat auch nochmal ein bisschen was am Setup von Augsburg verändert. Da stand jetzt dann Co. in der Mitte. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, als wenn da Gregoritsch gestanden hätte. Aber ich hatte schon, dass so der Eindruck, dass so das Ziel von Nürnberg war, dass dicht und kompakt halten und dann schauen, dass man nicht so häufig auf den Außen überlaufen wird, was natürlich eine schwierige Konstellation ist, aber so ist es halt, wenn du gegen Augsburg spielst. Ich meine, Max hat schon wieder, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 6 hat er schon wieder geschlagen, kam aber diesmal keine einzige an. Kai.
Ja, ich bin gerade überlegt, aber ja, stimmt, also nach 1-0-4 relativ früh für den FCA, auch dann sozusagen über die Flanke durch den Bugason, aber danach stimmt schon, hat der FCA zwar ein Spiel gemacht, aber wenn es irgendwie gefährlich wurde, dann eigentlich eher nach Standards, also insbesondere nach Ecken, nicht so sehr aus dem Spiel heraus, da hat es Nürnberg schon geschafft, sozusagen das Zentrum relativ dicht zu machen und irgendwie darauf zu reagieren und man hatte ja so konnte ja so ein bisschen die Befürchtung haben, nach dem relativ frühen 1-0 und nach den letzten Auswärtsklatschen, dass das auch wieder was mit der Mannschaft macht und dass man dann vielleicht wieder in so einen negativen Auswärts-Ding reinkommt, Flo reinkommt, aber dem war ja nicht so.
Vor allem, als sie da fast das Eigentor noch geschossen haben zum 2-0, da dachte ich schon, oh je, hoffentlich wird das nicht so eine Leipzig-Nummer wieder.
Mhm. Genau, ja. Relativ so, jetzt kann es richtig wieder in die falsche Richtung kippen, aber dem war nicht so. Und insofern, in der zweiten Halbzeit lief das Spiel ja dann auch ein bisschen anders.
Könnt ihr mir erklären, Jolle, warum der FC Augsburg in der zweiten Halbzeit so deutlich anders gespielt hat und das dann auch hinten raus noch so hergegeben hat? Also man kommt da aufs 2-1, aufs 2-2, also mit dem Freistoß von Schmid und eigentlich kannst du das Spiel dann dicht machen und ich fand, dass Nürnberg da sehr viele Aktionen noch hatte. Also das Tor ist dann zwar nach einer Ecke gefallen, das hätte aber auch noch andere Chancen gegeben. Und ja, hinten raus hätte der Theorie nach auch Kajubi vielleicht noch das Tor machen können. Dann wäre es vielleicht ein 3-2 geworden. Aber ich finde es interessant, weil das ist so untypisch für Augsburg zu Hause.
Ja, ich habe mich sehr gewundert. Also die naheliegendste Erklärung ist, dass sie da nicht dran geglaubt haben, dass da nochmal was anbrennt. Also Nürnberg ist nun nicht der stärkste Gegner und dann hatten sie eigentlich im Griff, war ja auch in der ersten Halbzeit so krass überlegen und dann glaube ich, dachten sie, naja, so ähnlich wie der FC Bayern das vielleicht gedacht hat, dass das jetzt reicht und dass man das über die Zeit bringt.
Das auch dachte gegen Nürnberg. Das hätten ja alles Warnungen sein können. Also wobei, ja, gut.
Ja, also ich glaube, das war einfach fehlende Konzentration, um das sauber zu Ende zu spielen. Also oder ist euch jetzt noch irgendeine heftige Umstellung oder sowas aufgefallen?
Nee, aber schon beim, also vielleicht war ja dieses 1:1 war ja so ein bisschen irgendwie vielleicht auch so ein Knackpunkt, also, oder da hat man gesehen, jetzt läuft was anders, weil es kann Finn Bogason da eigentlich 2:0 machen, trifft da sozusagen per Kopfball nur Aluminium, und dann schaffen es weder Khedira noch Max und, wer war es noch, der dritte Bayer, glaube ich, diesen Konter zu unterbinden. Also, in Augsburg, ja. So, also sie haben irgendwie gefühlt 60 Meter Zeit, da irgendwie die taktische Foul zu ziehen oder einfach den Zweikampf zu gewinnen. Und dann kommt die Flanke und halt der Ausgleich. Und das war, glaube ich, schon so ein Dämpfer, auch wenn sie relativ schnell natürlich dann eine 2:1 wieder gemacht haben durch den Schmiedfreistoß. Mhm. Aber das fand ich schon sehr untypisch für Augsburg, die auch normalerweise wirklich da sehr kompakt und sehr körperlich spielen können und gerade zu Hause wirklich extrem unangenehm sind, da in so einen Konter zu laufen.
Vielleicht hat man da auch das DFB-Pokalspiel gemerkt. Also es ging ja bis in die Verlängerung gegen Mainz 05 und Augsburg hatte jetzt auch die schlechteste Laufleistung aller Mannschaften an diesem Spieltag. Darf man jetzt nicht komplett überbewerten, aber es ist schon interessant, weil Augsburg normalerweise einen hohen Aufwand betreibt und vielleicht waren das auch noch so ein paar Prozentpunkte weniger hinten raus. Jolle, du wolltest noch was sagen.
Ja, also ich glaube immer noch, dass das eigentlich so war, dass sich Augsburg einfach klar überlegen gefühlt hat, also gerade mit diesem Latten- oder Kreuzecktreffer da, beziehungsweise eben, ihr wisst schon, Pfosten, wie heißt denn das?
Also Winkel.
Den Winkel. Von Finn Bogason und dann so, oh Mensch, unglücklich. Und aber jetzt haben wir es ja direkt wieder umgedreht. Ehe da jetzt überhaupt ein laues Lüftchen bei Nürnberg auftaucht, haben wir das ja sofort wieder im Keim erstickt. Und das war dann so die Gewissheit, so, ah ja, wir können ja jederzeit zurückkommen. Und dann, ja, vielleicht müde Beine vom Pokal oder mentale Schwäche, aber jedenfalls haben sie nicht wirklich geackert und gekämpft. Und beeindruckend ist, wie Nürnberg, obwohl sie ja da stehen, wo sie stehen, eben dann so munter weitergespielt hat. Also, dass sie gesehen haben, okay, hier geht doch was. Und ja, viele Schüsse auch drüber und jetzt nicht besonders präzise oder jetzt mit tollem Kombinationsfußball im Strafraum aufgekreuzt. Aber trotzdem nochmal Druck gegeben und zum Ende fand ich sie dann tatsächlich fast überlegen und dann geht's auch in Ordnung. Mhm.
Absolut, mit dem nötigen Glück beziehungsweise Pech, je nachdem aus welcher Perspektive man sieht, dass dann eben dieses 3:2 nicht erzielt wird in der 93. Minute. So dann eben ein 2:2, ein Pünktchen für beide. Für den FC Augsburg ist von der Tabelle her gesehen auch nichts passiert. Man liegt auf Tabellenplatz 9 und der erste FC Nürnberg hat 4 Punkte Vorsprung auf Hannover 96 und 5 Punkte auf Düsseldorf und Stuttgart. Und genau die wird man jetzt dann zu Hause eben auch empfangen, wie vorhin schon angesprochen, bevor man dann auf Schalke ran darf. Und der FC Augsburg muss jetzt dann nach Hoffenheim reisen und empfängt dann Eintracht Frankfurt. Wenn wir bei Hoffenheim sind, dann können wir auch ein Stückchen weiter in der Tabelle nach oben rücken. Und wir kommen jetzt zum Tabellenplatz 13, da liegt Leverkusen, und zum Tabellenplatz 7, da liegt eben angesprochenes Hoffenheim. Im letzten Schwerpunkt der Schlusskonferenz, letzte Woche, da haben wir noch die fehlende Konstanz von Leverkusen besprochen und ich würde sagen, man kann festhalten, dabei bleibt es. 6:2 in Bremen gewonnen, 5:0 in Gladbach und jetzt 1:4 gegen Hoffenheim. Wobei, Jolle, der Tenor der meisten Spielberichte war, dass das Spiel von Leverkusen gar nicht so schlecht gewesen sei. Würdest du bei der Bewertung mitgehen? Okay, warum?
Ja, also beide haben munter gespielt, zügig, vertikal, mit Tempo, ja, relativ flügellastig jeweils, aber ja, Bellarabi hat halt auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht, musste dann verletzt raus. Und der war ja gerade erst so richtig auf Temperatur gekommen. Und ja, da gab es einige Möglichkeiten. Und dieses 1:4 finde ich nach hinten raus viel zu hoch. Irgendwie sind sie dann weggebröselt. Also ich fand das über weite Strecken nicht so souverän von Hoffenheim. Mhm. Aber der Unterschied war halt, also ich würde sagen, die Phasen, wo Hoffenheim nicht so kam und mal nachgelassen hat, dass das quasi gewollt war. Es ist natürlich risikoreich, weil du dir in solchen Phasen immer auch mal was fangen kannst, aber dann haben die Ketten halt hinten ein bisschen mehr abgewartet, mal durchgeschnauft, das Team von Nagelsmann halt dann sehr kontrolliert. Also wenn man sich seine Pausen quasi selber einplant und nicht davon abhängig, ob der Gegner nur gerade kommt oder nicht, sondern das dann einfach mal souverän hinten ein bisschen ausspielt, bis man dann selber wieder zuschlägt. Also in dem Sinne war Hoffenheim dann schon cleverer, aber das muss ja nicht immer aufgehen. Also Leverkusen hätte das am Anfang anders gestalten können, also das Ergebnis, das ist ihnen dann irgendwie nicht gelungen und dann hat Hoffenheim hinten raus halt zugeschlagen, aber ich fand schon, dass Leverkusen eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.
Naja, also ich glaube, dieses Ergebnis war so ein bisschen Freakspiel, wie bei den Siege vorher von Leverkusen auch viel zu hoch ausfielen. Also da war auch nicht alles, weder im Pokal noch gegen Werder, auch nicht alles gut. Insofern haben wir da schon so ein bisschen Konstanz quasi. also muss auf keinen Fall natürlich 1-4 ausgehen, zumal am Anfang Leverkusen, was der gerade schon gesagt, schon in der dritten Minute so eine Umschaltsituation, Bender köpft da drüber und dann gibt es so eine Situation, so ein Pass auf Volland, der dann im Abseits steht. Also sie hatten da ihre Chance und war sicherlich für mich mit das unterhaltsamste Spiel an diesem Spieltag. Also Nagelsmann hat ja nach dem Spiel auch gesagt, so ein bisschen Werbung, es war Werbung für die vielgescholtene Bundesliga. Was ich ganz spannend fand, dass in dem Interview vor dem Spiel Nagelsmann meinte, ja, wir sind ja so das ballbesitzstärkste Team der Liga mittlerweile, aber lassen viel zu viele Großchancen zu. Und unsere Konterabsicherung stimmt nicht. Und dann stellt er ja auch Grillitsch und Nordwight da so als Doppelsechs auf. Und da konnte man schon davon ausgehen, dass es eher ein bisschen defensiver wird. Aber zum Beispiel diese Konterabsicherung ist am Anfang ja nicht so gelungen. Also Leverkusen hatte da schon ein paar Umschaltsituationen. Macht dann halt das Tor nicht und es war schon sehr unterhaltsam und erinnerte so phasenweise gerade in der ersten Halbzeit jetzt so ein bisschen an Premier League, weil es immer so von Box zu Box ging. Ließ sich gut angucken auf jeden Fall.
Also Joel Linton und Nelson, die waren halt auch richtig, richtig cool anzusehen. Also mit Tempo und Kraft da vorne rein, das konnte man sich richtig gut ansehen. Was man sich übrigens überhaupt nicht gut ansehen kann, ich war erstaunt, dass Bellarabi tatsächlich noch hässlichere Tattoos hat als Jonathan Schmid, aber das vielleicht nur am Rande, so vereinzelter Anker irgendwie so wie Kartoffeldruck, also so, na gut, aber das mal.
Das überlassen wir mal ihm. Definitiv bitter, dass er sich gleich wieder verletzt hat, nachdem er gerade so eine gute Phase hat, ob er jetzt die Flanke wirklich so ins kurze Eck setzen wollte. Immerhin sollte jetzt Oliver Baumann sich das nochmal angucken, gegen Lyon ins kurze Eckentreffer kassiert. Jetzt gegen Leverkusen muss er vielleicht einen Schritt näher zum Pfosten gehen in Zukunft. Ich fand es aber auch interessant, welche Dynamik dieses Spiel hatte. Also Hoffenheim deutlich abwartender. Ich hatte das Gefühl, Kai, dass Hoffenheim auch aus dem DFB-Pokalspiel gegen Leipzig ziemlich ernüchtert rausgegangen ist. Denn meinem Eindruck nach gab es da fast gar nichts zu holen. Da ist Leipzig mehr oder weniger souverän drüber gerollt. Und da war ich dann schon gespannt drauf, wie man dann jetzt dieses Spiel bestreitet in Leverkusen, was ja auch nicht so einfach ist. Jetzt hast du aber ja vorhin auch schon gesagt, Freakspiel, und damit kann man ja auch die Tore ansprechen. Also Reece Nelson mit diesem Schuss, wo er wegrutscht. Keine Ahnung, ob er den wirklich in den Winkel schießen wollte. Es war auf jeden Fall wunderschön und passt auch zu seiner jetzigen Form. Dann kriegst du direkt dieses 1:1. Das 2:1 war dann blitzsauber herausgespielt, wunderbar, das war dann so ein Hoffenheim-Tor, wie man es auch zum Beispiel gegen VfB Stuttgart in der letzten Woche gesehen hat, wo einfach jeder Pass genau gestimmt hat in Timing, Geschwindigkeit und Präzision, das war richtig schön. Ja, und dann kommt eben ein Strafstoß zustande in der 49. Minute und das macht ja eigentlich so ein bisschen das Spiel dicht, finde ich, also... Deswegen war es schön anzusehen für einen neutralen Beobachter, aber schwierig, konkrete Dinge mitzunehmen, außer so kleinen Detailveränderungen für alle Mannschaften, für beide Mannschaften, finde ich.
Ja, du hast ja gerade Pokalspiel in Leipzig angesprochen. Das war natürlich, da stellt sich bei mir bis heute die Frage, was eigentlich der Matchplan war. Also dieses völlig defensive 5-3-2 und aller Offensivqualitäten beraubt und so seltsam passiv auch. Wo man sich mitunter fragte, schenkt man hier den Wettbewerb ab?
Ich glaube, die Mannschaften trauen sich nicht mehr Fußball zu spielen gegen Leipzig. Also werden wir später im Leipzig-Schwerpunkt noch länger drüber reden können. Aber das ist mein Gefühl. Schalke kommt dahin und kloppt alle Dinger lang nach vorne. Hoffenheim kommt dahin und sagt, wir machen jetzt erstmal hinten alles dicht und gucken, dass da ja nichts passiert. Und Hertha spielt an dem Spieltag, versucht mitzuspielen und zack, 0-3.
Ja, ist vielleicht ein Punkt, wobei ja gerade Nagelsmann ja eigentlich nur bis dato eine gute Historie gegen RB hatte, gerade in der letzten Saison, und immer einen Plan hatte, wie er damit umgeht. Aber ja, aber letzten Endes, wie gesagt, hier zwei Umschaltmannschaften mit vielen guten Chancen und die TSG, glaube ich, mit 4 Schüssen aufs Tor und 4 Tore. Also das sagt natürlich auch schon sehr viel, wo es einfach um Effizienz geht. Und macht natürlich, wie du schon gesagt hast, das Ergebnis so ein Stück weit nicht zufällig, aber wenig aussagekräftig, was jetzt die kommenden Spiele betrifft, wobei man bei Leverkusen sicherlich festhalten muss, nach den beiden hohen Siegen waren sich eigentlich fast alle einig, mal gucken, ob das nicht so ein Strohfeuer ist, weil das begleitet Leverkusen ja nun schon, also nicht erst unter Herrlich, eigentlich auch schon vorher durch die letzten Trainerstationen, begleitet ja so ein bisschen, dass du immer solche Hochs und solche Ups hast, und irgendwie fehlt so die Konstanz durch eine ganze Saison mal, um wirklich ganz oben anzugreifen. Insofern schon auch irgendwie Leverkusen-like.
Ja, definitiv. Und wenn du die Schüsse aufs Tor ansprichst, das ist richtig, 4 Schüsse von Hoffenheim aufs Tor, alle 4 drin. Bei Leverkusen 9 Schüsse aufs Hoffenheimer Tor. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie auch nicht ganz so krass wie bei Fortuna Düsseldorf, die Qualität der Abschlüsse ist auch einfach nicht hoch genug. Also da hat der Kopfball hat immer genau 80% genügend Druck oder der Distanzschuss ist immer zu 90% genügend gezielt und aber die 10% führen dann dafür, dass er noch einen Meter dran vorbeigeht. Also das ist mir auch in diesem Spiel wieder aufgefallen, dass egal wer da vorne drin steht, Volland, Alario, jetzt in dem Spiel hatte Havertz auch noch eine Chance, kannst du eigentlich den Namen relativ austauschen in den Phasen, wo es nicht läuft vor Leverkusen, und das trifft weite Teile dieser bisherigen Saison, ist einfach die Qualität im Abschluss nicht so, ja, dass da einfach mal 3, 4, 5 reingehen, was sich paradox anhört nach 2 Spielen, wo sie 11 Tore gemacht haben. Also das kann man mir jetzt natürlich auch entgegenhalten, aber ich finde, das waren andere Tore, das waren so Umschalttore, wo du in der 1-gegen-1 Situation bist, aber in der Situation, wo du den Schuss nimmst und du hast vor dir noch eine Abwehr, die blocken kann, und du hast einen Torhüter, der gut postiert ist und nicht aus seinem Tor rauskommen muss, und da ist Leverkusen einfach nicht gut genug.
Also das ist natürlich viel, also jetzt konjunktiv, ja, aber da war die Verletzung von Bellarabi sicherlich auch wirklich ein Schlag ins Kontor und wird es je nach Dauer sozusagen auch für die nächsten Spiele sein, weil der war ja nur gerade wirklich richtig on fire. Und so bei Leuten wie Brandt oder Volland, also gerade Volland, so, da, ja, wenn es gut läuft, machen sie ihre Buden, und aber gerade nach so einem, dann nach dem 3-1 sind irgendwie fühlt keine Spieler, die dann irgendwie nochmal vorangehen und so ein Ding nochmal umbiegen. Also wie du vorhin schon sagtest, mit dem 3-1 war das Ding eigentlich dicht. So. Hm.
Und das fiel schon in der 49. Minute. Ein bisschen das Spiel in der Nutshell war für mich, Jolle, das Duell von Weiser gegen Nico Schulz. Also im Guten wie im Schlechten, weil die hatten beide sehr gute Offensivaktionen, was aber auch bedeutet, sie hatten auch schlechte Defensivaktionen, da waren manchmal dann auch zu viel frei. Beide hatten sehr, sehr hohes Tempo in ihren Aktionen. Ich fand, das war so ein bisschen, und das Spiel, das Duell war so ungefähr auf Augenhöhe mit Vorteilen für Nico Schulz, hätte ich an der Stelle gesagt, und so war dann letztlich auch das ganze Spiel.
Ja, also mich hat überrascht, dass Leverkusen die andere Seite über Wendell so kaum eingesetzt hat. Er hätte eigentlich auch was gekonnt. War wenig im Spiel, so über jetzt über die Brandseite kam so ein bisschen weniger.
Ja, stimmt.
Und auf der anderen Seite, als dann, also ich glaube, hat Bailey Bellarabi ersetzt.
Mhm, genau.
Und der, ich finde, der hat sich halt eigentlich auch wieder gut präsentiert und hatte, vorhin hatten wir es, glaube ich, bei Stuttgart schon, dann auch wieder die Anschlussaktionen, die dann nicht gestimmt haben. Also mit dem ersten Dribbling lässt er den Gegenspieler aussteigen und dann die Flanke irgendwie verzogen ins Nichts oder so, oder sich dann doch nochmal festgedribbelt oder so. Ja, also eigentlich gute Ansätze, wo immer hätte mehr bei rausspringen können. Und auch Brandt fand ich eben auch zu unpräzise. Also bei dem, was der kann, also man kann auch immer sagen, ja, wer häufig Situationen hat und die, das ist ja schon mal was, und nach dem Motto, es glückt halt nicht immer alles, aber ja, dass er da mehr führt und die Leute in Szene setzt, anstatt dann selber hängen zu bleiben, das war auch irgendwie ein unglücklicher Tag von Brandt.
Ja, absolut. Und das, was du gesagt hast mit dem Auswählen der Angriffsseite im gesamten Spiel, gegen 54% aller Angriffe über die Seite, nur 23% und 22% über die Mitte und die linke Seite. Und in der ersten Halbzeit, als Karim Bellarabi noch auf dem Feld stand, waren es 67% aller Angriffe Leverkusens, die über die rechte Seite gingen. Also dieser Fokus, der schlägt sich auch mal so dermaßen in Zahlen wieder. Das ist nicht mehr zu leugnen. Schauen wir mal, über welche Seite Leverkusen jetzt dann zu Hause Zürich angreift. Gegen die geht es in der Europa League, bevor man nach Leipzig reisen darf. Und für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter in Lyon und dann beim FC Augsburg. Das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Damit haben wir den Tabellenplatz 13 abgehakt und können weiter nach oben klettern. Und dort grüßt der erste FSV Mainz 05 auf Tabellenplatz 12 mit auch 12 Punkten nach eben jetzt 10 Spielen. Und 3 dieser Punkte hat man sich, Kai, jetzt am Sonntagabend geholt gegen Werder Bremen mit einem 2:1 und einer fast perfekt gespielten Bremer Raute, aber auf Mainzer Seite. Ja. Mateta und Jobamin bringen Mainz nach vorne und Bremen kann mit Pizarro zwar nochmal rankommen, reist aber ohne Punkte wieder zurück. Kannst du mir erklären, warum Werder in der ersten Halbzeit so wenig gebracht hat und was hat sich dann zur zweiten Halbzeit hin verändert, offensiv gesehen?
Also warum sie in der ersten Halbzeit so wenig gebracht haben, schwierig. Also Mainz war natürlich extrem, extrem laufstark, extrem körperlich präsent, hatte schon in der ersten Viertelstunde so viele so Halbchancen oder Chancen, wobei da auch immer noch bis 1-0 so ein bisschen so diese typische Mainzer Abschlussschwäche irgendwie in der Saison zu sehen war. Aber da war Bremen wirklich extrem weit weg in den Zweikämpfen. Also das waren so, schläfrig ist vielleicht übertrieben, aber Osako vorne komplett abgemeldet, so als einzige Spitze da vorne. Also das war schon eine ziemlich starke Vorstellung von Mainz. Also sie haben, glaube ich, zur Halbzeit irgendwie bei den Sprints irgendwie 122:89 und auch bei intensiven Läufen 1,5 Kilometer mehr. Also das hing sehr viel an dieser Laufbereitschaft und dieser körperlichen Präsenz auf Mainzer Seite, dass Bremen da so gar nicht ins Spiel gekommen ist. Und in der zweiten Halbzeit gab es ja dann die Wechsel, also Pizarro und Johannes Eggestein und dann noch Harnik für Bargfrede, der irgendwie da im Mittelfeld komplett sozusagen als Sechser abgemeldet war, zugestellt war, und Bremen dann quasi mit 4 Stürmern hat dann nach dem Anschlusstreffer von Pizarro nochmal auch so diese typische Bremer Wucht zumindest ansatzweise entwickeln können. Dann gab es diesen Gewaltschuss von Kruse, glaube ich, noch. Also sie haben noch gedrückt und dann konnte man schon denken, gegebenenfalls schenkt Mainz hier nochmal her. Hat dann aber eben nicht mehr erreicht. Also die erste Halbzeit Bremen wirklich aus meiner Sicht schwer zu erklären, bis auf zum Beispiel die Tatsache, dass da Bargfrede wirklich ziemlich gut aus dem Spiel genommen war im Mittelfeld.
Vielleicht ja auch am besten zu erklären, Jolle, eben mit einem sehr starken Mainz. Was hat denn Mainz gut gemacht in der Partie, vor allem in der ersten Halbzeit?
Also ich würde jetzt Bremen da so schnell jetzt nicht nochmal nicht aus der, wie heißt das?
Rechnung
also,
rausnehmen.
Nicht aus der Rechnung rausnehmen. Also ich war tatsächlich ein bisschen erschüttert, wie wenig da von Bremen kam. Und ich kann es mir nicht so richtig erklären, weil vorher war ja auch der Trainer im Interview und der klang so abgeklärt. Und dachte mir, ah Mensch, der hat sein Team bestimmt richtig gut eingestellt. Und die haben ja auch taktisch was drauf. Und habe ich gefreut. Und ja, es ging eigentlich auch munter los und fand eigentlich, dass es ein schönes Fußballspiel ist. Aber dann wurde die Halbzeit nahm so ihren Lauf und Bremen nahm irgendwie nicht teil. Also klar, vielleicht war das die Stärke von Mainz, aber die Schlussphase von Bremen hat ja gezeigt, dass das durchaus anders gegangen wäre. Und was hat Mainz gut gemacht? Die haben den Ball gut laufen lassen, hatten gute Raumaufteilungen, um sich halt in guten Winkeln die Bälle zuzuspielen, aber wurden halt auch nicht irgendwie großartig angegangen.
Ja, das ist ja das, was man immer sagt bei einer Raute, also vor allem in der ersten Halbzeit wurde die ja noch blitzsauber gespielt von Mainz, in der zweiten Halbzeit hat sie es dann über die Wechsel so ein bisschen verschoben, aber die ist ja angreifbar über die Flügel und da dachte ich mir noch, ja, das könnte auch interessant werden gegen einen Gebre Selassie, gegen einen Augustinsson, gegen Eggestein und Klaassen, die ja immer wieder auch mal gern eine Seite überladen, eigentlich dann auch relativ egal welche, Kruse misst auch noch gerne mit, aber das hat man in der ersten Halbzeit so gar nicht gesehen und im Gegenteil fand ich das dann sogar Aaron auf links und Brosinski auf rechts sehr, sehr viel offensiven Druck ausüben konnten und auch viel Zeit und Platz für ihre Flanken hatten. Ja, und dann macht Niklas Mosander, der zurückkommt, dann auch noch eben den ein oder anderen Fehler. Also, ja, das.
Ja, das war bitter, wie er da irgendwie über den Ball schlägt, bei der Flanke vor dem 1:0. Hm. Ja, das war halt richtig, richtig bitter. Ja, tut mir leid für ihn, aber war natürlich ein riesen Patzer.
Und was glaubt ihr, wie nachhaltig das jetzt ist, was wir da bei Mainz sehen? Also es läuft ja wunderbar. Jetzt auch mal wieder 2 Tore erzielt. Das große Problem war das Toreschießen, hat der Kai ja vorhin schon in eine Randbemerkung fallen lassen. Sind jetzt nur 7 Treffer, aber davon losgelöst kann man jetzt ja schon eine Entwicklung sehen in den letzten Spielen. Und ich finde das schon interessant, wie selbstbewusst und selbstsicher Mainz jetzt den Ball durch die Reihen laufen lässt. Weil genau das war das Problem in der letzten Saison, dass sie da zu viele individuelle Fehler gemacht haben und dadurch in Gegentreffer gelaufen sind. Und in der Partie und auch letzte Woche, fand ich, hatte das sehr, sehr viel Ruhe am Ball, aber auch sehr viel Zielstrebigkeit. Halt der erste Fokus dann immer erstmal Richtung Flügel oder auf einen der Zielspieler vorne drin. Da hatte jetzt Schwarz mit Quaison neben Mateta noch einen zweiten, den man da sehr gut auch mit dem Rücken zum Tor anspielen konnte. Finde ich, ist eine sehr positiv stimmende Entwicklung aus Mainzer Sicht, Kai.
Ja, definitiv. Also bis auf die letzte knapp Viertelstunde, wo sich dann also auch das 2:1 durch Pizarro, das ist ja dann auch da außen ein bisschen sehr naiv verteidigt. Und dann gab es gerade in den letzten 10 Minuten so die eine oder andere Situation noch, so Umschaltsituationen, wo man sich entscheiden muss, laufe ich jetzt zur Eckfahne oder spiele ich den Konter aus, und man entscheidet sie eben nicht und spielt irgendwie die zwischenbeiden Varianten und spielt den Fehlpass, und Bremen kommt wieder in die nächste Umschaltsituation. Also da gab es dann wieder so, da schwamm Mainz wieder so ein bisschen, wobei man natürlich sagen muss, wenn Bremen dann mal ins Rollen kommt, entwickeln die auch eine gewisse Wucht. Also wird spannend zu sehen sein, ob das sozusagen wirklich von Dauer ist. Für mich persönlich kam es schon relativ überraschend so, das Ergebnis, und mal schauen, wie die nächsten Spielen. Ich habe den Spielplan von Mainz nicht vor Augen, aber
geht jetzt dann nach Freiburg und dann empfängt man zu Hause Borussia Dortmund.
Okay, also in Freiburg, klar, wenn man da nochmal punkten kann, wäre super wichtig. In Dortmund kann man eigentlich relativ ohne großen Druck hinfahren, sag ich mal. Wertfrei.
Vor allem, weil es ein Heimspiel ist.
Achso, ein Heimspiel, okay. Da hatte ich nicht verstanden. Okay.
Das nimmt noch mehr Druck aus der Anreise.
Auf jeden Fall.
Das stimmt vielleicht am positivsten. Nein, also interessante Entwicklung. Ich fand das, was du jetzt auch gerade so beschrieben hast, mit dass man dann ein paar Chancen zugelassen hat, da hat man auch gesehen, also Danny Latzer, sehr gutes Spiel gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hatte er 2-3 Aktionen, wo er einfach die falsche Entscheidung getroffen hat und dann zu weit weg von seinen Gegenspielern waren. Also unter anderem, dass da Eggestein so an die Grundlinie durchgehen kann, hat auch damit zu tun, wie sich da Martin und Latzer verständigt haben auf dem linken Flügel oder eben nicht, wer da den Eggestein übernimmt. Und da hat dann Sandro Schwarz auch ganz gut drauf reagiert, hat dann nochmal gewechselt, hat nochmal ein bisschen umgestellt und auch ganz klug nicht nur auf Defensive gesetzt, sondern schon auch das Signal gegeben, wir wollen weiter den Ball, wenn es geht, in unseren Reihen halten und möglichst weit weg von unserem Tor. Das fand ich sehr souverän dafür, dass Mainz 05 in der letzten Saison so etwas gar nicht konnte. Das hat da komplett gefehlt und jetzt ist es einfach da, aus verschiedenen Gründen.
Aber Mainz ist ja, also wir hatten so ein bisschen die Naivität in manchen Teilen nochmal angesprochen, auch einfach eine extrem junge Mannschaft. Und vielleicht ist es eben auch so, ein paar von denen sind jetzt halt im zweiten Jahr zusammen, dass das dann einfach ein bisschen klarer wird, was es um was es geht. Und es ist ja trotzdem noch eine relativ bunt gewürfelte Truppe. Und das führt eben dazu, dass sie insgesamt in der Struktur stabiler sind und quasi Sandro Schwarz zu ihnen durchdringt und ihnen was mit an die Hand gibt. Und dass eben trotzdem Fehler passieren und Naivität dann einfach auftritt.
Ja, das glaube ich ist so, dass das viel auch mit der Unerfahrenheit zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist Mainz inzwischen sehr unangenehm zu bespielen. Also es gab so ein paar Ballgewinne von Latzer in der ersten Halbzeit und auch Schübermann hatte ein paar richtig klasse Ballabnahmen. Der hatte einmal Klaassen das Tor war natürlich auch gut, aber der hat Klaassen einmal den Ball in einem Tempo vom Fuß wieder weggenommen. Klaassen hat gerade überlegt, was er damit macht. Dachte sich, okay, gut, wie spiele ich jetzt den Pass? Und zack, war der Ball schon wieder weg. Und da ist Jobamin mit so einer Geschwindigkeit in den Zweikampf gegangen. Das ist sehr unangenehm, glaube ich, wenn du gerade gegen dieses junge Mainzer Mittelfeld spielst und da eben auch einfach jetzt Spieler hast, die mit dem entsprechenden Habitus in die Zweikämpfe gehen.
War das nicht sogar, nachdem Pizarro schon das den Anschlusstreffer erzielt hatte, wo ich dachte, okay, Bremen, dann schauen wir mal, wie die Schlussphase jetzt wird. Und dann dachte ich, oh Mensch, Konter, jetzt haben wir sogar den Ball und können sogar entspannt in der Mitte aufbauen. Und dann lässt er sich den Ball so von hinten so wegrasen. Und ich dachte, okay, wolltet ihr jetzt noch nach vorne oder wie schaut's aus?
Ja, genau, das war nach dem 2:1 Anschlusstreffer. Und so wurde es dann eben 3 Punkte für Mainz 05. Die nächsten Stationen, da haben wir schon angesprochen, Freiburg und Dortmund. Und Werder Bremen empfängt jetzt zu Hause Borussia Mönchengladbach, bevor man ebenfalls gegen den SC Freiburg spielt. Damit haben wir jetzt den Tabellenplatz 6 abgehandelt und den Tabellenplatz 12. Wir gehen von unten nach oben und begrüßen den VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 11, ebenfalls mit 12 Punkten, wie der erste FSV Mainz 05. Und man konnte keine sammeln, Jolle, jetzt beim Spiel gegen den BVB, denn es läuft und läuft und läuft bei Dortmund. 1:0 gewonnen, auch gegen Wolfsburg siegt die Mannschaft. Ein einziger Schuss aufs gegnerische Tor hat dafür gereicht und Wolfsburg hatte auch durchaus noch ein paar Chancen auf den Ausgleich, inklusive einer möglichen Strafstoßentscheidung, die nicht zugunsten von Wolfsburg entschieden wurde, kurz vor Ende des Spiels. Wie würdest du denn das Spiel vom BVB einordnen?
Ja, war insgesamt ein richtig flottes Spielchen von beiden. Dortmund natürlich wie zu erwarten mit viel Tempo und Stringenz in den Kombinationen, aber auch Wolfsburg hat manchmal eine Seite überladen, ganz viele Spieler quasi auf eine Seite gebracht und sich so durchkombiniert, war auch präsent im Strafraum, also nicht nur irgendwie mit einer verlorenen Spitze da mal aufgetaucht, sondern durchaus in der Gruppe nach vorne und das von beiden Seiten. Das fand ich eigentlich ein richtig cooles Spiel und ja, trotzdem kommt man dann an Dortmund nicht so richtig vorbei. Aber ich fand es irgendwie ein komisches Spiel von Dortmund, also weil ich jetzt irgendwie in der letzten Zeit so gewohnt war, dass zum Beispiel Witzel eine Giga-Präsenz im Mittelfeld hat. Das war gestern? Komm schon durcheinander. Also war irgendwie nicht so. Und Hakimi kommt mir, also am Anfang dachte ich so, Mensch, daher, das ist aber ein guter Außenverteidiger, der ist ja auch richtig technisch gut und nach vorne und torgefährlich und so weiter. Und dachte ich mir, ja, okay, kein Wunder, der ist ja auch von Real Madrid. Und inzwischen denke ich mir so, oh Mann, der ist ganz schön selbstverliebt irgendwie. Er nur wieder und legt sich irgendwie an.
Vielleicht auch die Bayern-Brille durch, Jolle?
Vermutlich.
Da müssen wir zum Realitätsabgleich den Kai mit in die Runde holen. Wie würdest du denn das einordnen jetzt aus BVB-Sicht, dieses Spiel?
Ja, also ein bisschen merkwürdig trifft es dann gut, weil irgendwie natürlich hatte der BVB über das gesamte Spiel mehr Ballbesitz und schon auch so eine gewisse Art der Spielkontrolle. Aber Wolfsburg hat es irgendwie, wie Jolle schon gerade sagte, immer wieder geschafft, so ja, gefährliche Situationen rauszuarbeiten irgendwie und Chancen auch zu kreieren, wo so ein Spiel auch kippen kann. Erst recht, weil der BVB ja auch diesmal das Spiel lange nicht zumacht mit den Chancen, die auch da sind, so dass es irgendwie bis zum Schluss irgendwie so offen bleibt. Und du hattest ja schon gesagt, diese kann man auch Strafstoß pfeifen in der 86., 87., gegen Tisserand, wo der da beim Kopfballversuch so ganz kurz gehalten wird.
Von Zagadou.
Dann steht's irgendwie 1-1 in kurz vor Schluss und man hat so ein härter Revival-Moment irgendwie beim BVB. Also irgendwie kann man dieses Spiel auf zwei Arten erzählen. Man kann sagen, okay, war ein halbwegs souveräner Auswärtsauftritt vom Spitzenreiter der Bundesliga und man gewinnt das 1-0 und 3 Punkte und gut. Aber es gab auch immer wieder so defensive Aktionen oder Situationen, wo man eine andere Bewertung sozusagen des BVB rausleiten kann, wobei ich mich da auch immer noch so schwer tue mit, man hat, ja, wo steht der BVB jetzt wirklich gerade so, also als Gesamtkonstrukt? Über die offensive Power muss man da, glaube ich, nicht reden, aber wie funktioniert das sozusagen im Gesamtverbund? Und vielleicht hat man da auch einfach auch noch die letzte Saison unter Bosch so die ersten Spiele im Hinterkopf und es verzerrt so ein bisschen auch die Wahrnehmung, weil ich glaube, unter Favre ist schon noch eine ganz andere Struktur und ein ganz anderes Positionsspiel und eine ganz andere taktische Flexibilität auch als unter Bosch, aber irgendwie Also mir geht es persönlich so, traut man dem Frieden immer noch nicht so, obwohl die natürlich regelmäßig punkten.
Ach, wenn der BVB doch jetzt nur zwei starke Gegner in den nächsten beiden Spielen hätten als Maßstab, aber sie spielen ja leider nur in Atletico, in Madrid gegen Atletico und zu Hause gegen den FC Bayern. Ich meine, was soll man aus diesen Maßstäben ohne Wert mitnehmen?
Nicht viel, nee.
Was ich interessant finde, also der Bosch-Vergleich, der kommt ja jetzt immer wieder und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Borussia Dortmund eben nicht nachlässt hinten raus und noch ein bisschen wacher ist als noch in der letzten Saison. Das ist, glaube ich, ein mahnendes Beispiel, auch in den Spielern, die damals schon auf dem Platz standen. Und nicht vergessen, der BVB ja immer noch die einzige Mannschaft der Liga, die ungeschlagen ist, jetzt mit 4 Punkten schon vor Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. Aber ich finde, der große Unterschied zu der Zeit unter Peter Bosch war, damals sind die Chancen, die kreiert wurden, die dann verwertet wurden oder nicht. Also nicht verwertet hat sie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach beim 1:6 in Dortmund damals. Und verwertet haben es dann aber alle Gegner im November, wo der BVB mal für einen Monat nicht gewinnen konnte. Der Unterschied ist, dass damals die Chancen immer über Umschaltsituationen im Zentrum passiert sind. Und zwar, weil Sokratis und Toprak häufig, also je nachdem, wer dann neben Sokratis gespielt hat, weil die sehr, sehr hoch standen. Und die Chancen, die jetzt zum Beispiel auch in diesem Spiel gegen den VfL Wolfsburg zugelassen wurden, die hatten, fand ich, eine andere Qualität. Das war nicht, dass das dann immer solche 1-gegen-1-Situationen waren, wo es dann letztlich eine 50-50-Chance ist, ob der Ball drin ist oder nicht. Jetzt sind das eher eben Flanken von außen, die nicht verhindert wurden. Da hatten mir, für mein Gefühl, fand ich, hat der VfL Wolfsburg da ein bisschen zu viele Freiheiten gehabt, vor allem weil man eigentlich weiß, dass das der wesentliche Teil des Wolfsburger Offensivspiels ist, dass da eben Brekalo, Roussillon, William ihre Flanken reinschlagen, auch manchmal Arnold, vor allem über Standards. Und dann musst du die einfach so unter Druck setzen, dass die keine kontrollierte, schöne Flanke schlagen können. Aber der Dortmund stand eigentlich in seiner Ordnung. Und das finde ich schon ein deutlicher Unterschied zur Peter-Bosch-Zeit.
Ja, also ich finde das auch einfach spannend zu sehen, wie Lucien Favre arbeitet, also von dem, was man da so sehen kann. Der scheint einen großen Plan zu haben, hat halt auch Ruhe, wenn man ihn dann irgendwie vor ein paar Wochen noch gefragt hat, ja, wann kommt denn jetzt Mario Götze und so und irgendwie, wir haben viele Spiele, er wird schon noch kommen, also mit welcher Ruhe er das alles so wegmoderiert und die Mannschaft ihm ja auch folgt, weil sie offenbar von ihm, also die richtigen Anweisungen bekommt, um sich wohlzufühlen, um selber die beste Leistung bringen zu können. Ja. Das ist richtig cool zu sehen. Es ist halt eine Riesenmannschaft. Also auch, dass Pulisic halt erst eingewechselt wird und nicht mehr einfach von Anfang an spielt, weil Central einfach auch so einschlägt, so wahnsinnig und Grün Larsen einfach, also so ein Riesenteam, richtig, richtig gut, dass das dann sogar zu verkraften ist, wenn Witzel dann mal nicht ganz so präsent ist wie in den Partien davor. Ja, noch ein bisschen souveräner als unter Bosch, wo das wirklich immer so ein Auf und Ab war. Also hätte so ausgehen können, also viel riskanter und Favre ist ein bisschen konservativer, würde ich sagen. Und trotzdem sind diese flinken Spieler jederzeit dazu in der Lage, da so ein Feuerwerk abzufackeln, sodass es dadurch jetzt nicht irgendwie behäbig wird.
Ja, und total interessant, dass man Witzel als gar nicht so zentral in diesem Spiel bewertet und trotzdem hat er die meisten Pässe geschlagen bei einer 93-prozentigen Passquote. Mir ging es aber genauso wie dir. Ich dachte mir zwischendurch auch, haben sie den in Manndeckung genommen? Nein, haben sie nicht. Aber de facto hatte er trotzdem sehr viel die Fäden in der Hand. Aber es war eben einen nicht so präsent. Und was mir beim 1:0 noch aufgefallen ist, im Vergleich auch zu vielen Verfolgern, unter anderem zum FC Bayern, über den wir auch noch sprechen werden und der nächste Gegner in der Liga ist, diese Zielstrebigkeit beim Laufen in den Strafraum. Also als Sancho diese Flanke schlägt vor dem 1:0, stehen 5 BVB-Spieler im Strafraum. Und dann ist das vielleicht Glück, weil Delaney den wahrscheinlich gar nicht so zu Reus köpfen wollte. Aber allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass da noch ein zweiter Spieler am kurzen Pfosten ranläuft, richtig gut. Und da sind auch alle mit Tempo in den Strafraum gegangen, in der Sekunde, in der sie gesehen haben, oh, jetzt kommt die Flanke. Und das ist der Unterschied zu ganz, ganz vielen anderen Mannschaften, die einfach nur mit 2 Spielern maximal im gegnerischen 16er stehen und dann hoffen, dass das dann irgendwie schon reicht.
Ich glaube, also das ist, glaube ich, wirklich auch so ein Favre-Ding, so dieses Arbeiten an Details, also so Strafraumbesetzung bei Flanken und solchen Geschichten, dass es eben kein Zufallsprodukt ist, sondern dass, wenn man das wirklich ganz klar kommuniziert und trainiert, dass man das irgendwann irgendwie auf dem Spielfeld sieht. Finde auch Reus wieder wirklich in extrem guter Form. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Baustein für diesen neuen BVB dieser Saison. Die Rolle, die er mittlerweile spielt und die Formen, die er ist, in der er ist, Also nicht nur wegen dem Tor, sondern da lief ja auch sehr viel nach vorne über ihn.
Sie überladen gerne die linke Seite. Und das ist dann auch wahnsinnig schwierig zu verteidigen, finde ich. Wenn dann Brun Larsen, Guerrero, ein Reus lässt sich noch rausfallen, dann musst du das erstmal verteidigt bekommen. In der Situation des Tors war ja dann sogar noch Jadon Sancho auf links. Also ja, wirklich schwierig. Auf der anderen Seite Wolfsburg, Jolle, ja auch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, da fehlt mir nur ein bisschen dass die Wege in den Strafraum, also die haben unglaublich viel von draußen gemacht. 10 ihrer Schüsse waren von außerhalb des 16ers, nur 2 von innerhalb. Und das ist für mich auch genau das, was, also jetzt nicht die Zahlen, sondern dieser Fakt verdeutlicht für mich so das, was fehlt. Nämlich zu wenig Abschlussmöglichkeiten im 16er, weil man dann da doch eben dann noch nicht die Lösungsmöglichkeiten hat, die über eine Flanke hinausgehen.
Ja, also in der Anfangsphase fand ich das noch gar nicht mal so. Da habe ich gestaunt, wie häufig sie doch mit mehreren Leuten im Strafraum aufgetaucht sind. Mhm. Aber insgesamt, du hast ja die Fakten parat, hast du sicher recht. Ich fand, Wolfsburg ist auch so ein bisschen über die Schussauswahl gestolpert. Also dann viel aus eigenartigen Situationen zu weit weg oder geblockt oder so dann für den Abschluss entschieden, wo vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber um jetzt auch nochmal was Positives zu sagen, ich war total überrascht auch über das Spiel von Arnold, wie souverän er da die Schaltzentrale war. Tisserand hat mir richtig gut gefallen als Innenverteidiger, was der so weggeackert hat. Und Brekalo da links außen mit Dribblings und Speed eigentlich auch richtig gut im Spiel. Also kein schlechtes Spiel von Wolfsburg.
Absolut, das wollte ich damit auch nicht sagen. Da hast du recht, dass du mich da gleich wieder einfängst. Ich immer mit meinen Fakten, dann hört sich das immer so negativ an. Ich wollte doch einfach nur, aber ja, du hast völlig recht. Der Einzige, der so ein bisschen abgemeldet war, Kai, war Ginczek. Und da habe ich mir die Frage gestellt, in den 4-4-2-Formationen, wo er neben Weghorst der einzige Spieler war, da hat er mir ein bisschen besser gefallen, weil da hatte er eine Funktion. Und in diesem 4-3-3 war Ginczek ein bisschen isoliert, weil da geht eben viel über Brekalo, weil der auch der Mann ist gerade offensiv, weil der auch mal ein Dribbling gewinnt und Weghorst sowieso der Zielspieler. Aber das war so die Sache, wo ich mir gedacht habe, wenn da Wolfsburg noch eine andere Lösung hätte, Ginczek besser einzubinden, dann wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen. Denn im Grunde war er ziemlich isoliert, hatte die wenigsten Ballkontakte aller Spieler aus der Startelf.
Ja, hängt auf jeden Fall ziemlich in der Luft. Also grundsätzlich denke ich, wäre auf jeden Fall eine Option und wie du schon sagst, also irgendwie muss Wolfsburg fehlt ja so ein bisschen, also im Ansatz sah halt immer ganz gut aus, aber du hast halt diese schon immer noch extreme Flankenorientierung dann in die Box und da fehlt irgendwie so der Plan für das Angriffsdrittel, da fehlen so bestimmte Automatismen, da gibt es so Unsauberkeiten oder Ungenauigkeiten oder auch die falsche Entscheidungsfindung, wo man dann merkt, da fehlt es dann irgendwie noch und das ist dann halt doch eher dann so klassisches Mittelfeldteam im Augenblick noch, obwohl sie personell an der einen oder anderen Stelle andere Potenzial hätten. Wobei ich unterm Strich, also von wegen was Positives sagen, wirklich überrascht war, wie lange sie das Spiel gegen BVB offen gehalten haben und wie mitspielen sie sozusagen waren, auch wenn der BVB mehr Ballbesitz hatte und so weiter. Unterm Strich, ja, gute Leistung von Wolfsburg,
Absolut. So wurde es dann nur ein 0-1, aber die Leistung hat gestimmt. Es geht jetzt weiter für Wolfsburg in Hannover. Moment mal, das hatten wir doch schon. Ja, gibt's jetzt auch in der Bundesliga und dann zu Hause gegen Leipzig und Borussia Dortmund wartet jetzt eben dann auf Atletico Madrid auswärts und dann zu Hause den FC Bayern und für alle BVB-Fans da draußen. Borussia Dortmund wird auch der nächste Schwerpunkt in der nächsten Schlusskonferenz sein, eben nach diesem Topspiel gegen die Bayern, weil ich auch glaube, dass man dann einen richtigen Maßstab haben wird und dann können wir darüber sprechen, wie es beim BVB gerade ausschaut. Ja, und damit sind wir bei den Schwerpunkten für diese Sendung angelangt. Und wenn wir in der Tabelle nach oben gehen, das ist ja unser Prinzip, dann landen wir als nächste Mannschaft, über die wir noch nicht gesprochen haben, bei Hertha BSC, die sind auf Tabellenplatz 8 und eben bei Rasenballsport Leipzig, den ersten Schwerpunkt dieser Schlusskonferenz, die sind auf Tabellenplatz 4 und haben erst einmal verloren. Das 9. Pflichtspiel in Folge ist es jetzt, dass Leipzig nicht verloren hat, 7 davon gewonnen. Und auch in Berlin reicht es einem Sieg, die sonst ja eher heimstark waren, aber vielleicht auch, weil sich die eigene Kulisse wegreglementiert wurde vom Verein, war das irgendwie ein besonderes Heimspiel. Bevor wir auf den Schwerpunktverein blicken, Jolle, lass uns kurz über Hertha sprechen. Wie hat dir denn Berlin gefallen mit seiner Fünferkette gegen Leipzig?
Ja, die wurde ja, die hat ja nicht allzu lange Bestand gehabt. Ja, ich würde sagen, wenn Kalou ein paar am Anfang von den recht guten Möglichkeiten einnetzt, dann wäre es ein anderes Spiel gewesen. Ich weiß, es ist eine Floskel, aber da war für Hertha auf jeden Fall mehr drin.
Lazaro hatte auch noch eine große Chance, ja.
Ja, das stimmt. Aber also am Anfang dachte ich tatsächlich, das wird spannend, also auch weil Hertha ja durchaus irgendwie zäh und giftig sein kann. Und ja, mit zunehmender Dauer ist es verzagter geworden. Also auch Ibisevic immer am Lamentieren und sich aufregen und so. Das bringt zwar so die Galligkeit dann auch mit rein, wofür er tatsächlich sehr gut ist. Aber so Stück für Stück hat man dann gemerkt, wie gut Leipzig ist und dass so die biedere Hertha da einfach nicht mithalten kann.
Fandest du sie so bieder in dem Spiel?
Ja, also sagen wir so, mit bieder, dass sie einfach nicht auf dem Level sind, auf dem Leipzig ist. Und dann halten sie eben mit all ihren Mitteln dagegen und sind ja auch keine schlechte Mannschaft. Aber dann so das gewisse Etwas, um dann dagegen anzukommen, das fehlt ihnen dann. Also
ja.
Vielleicht tue ich ihnen Unrecht und es ist einfach so ein Image, was die Hertha hat, dass sie irgendwie bieder ist. Also sie haben ja schon auch Tempo und so weiter, aber ja, also so harmlos wie dann Kalou da die Sachen vergeben hat, dann ja, es ist bieder vielleicht das falsche Wort, aber eben nicht abgezockt genug.
Ich hatte nämlich den Eindruck, Kai, wäre Hertha das biedere Hertha der letzten Saison gewesen, womit ich meine, die Innenverteidiger spielen sich den Ball so lange hin und her, bis der Gegner irgendwann keine Lust mehr hat, im ganzen Verbund quer zu schieben und erst dann kommt der Pass nach vorne und der ist gerne auch mal lang auf Ibišević, dann hätte man vielleicht einige der Probleme nicht gehabt, die man gegen Leipzig hatte. Das war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Hertha hat versucht, Fußball zu spielen und zwar flach von hinten raus, oft über die linke Seite. Und Leipzig hatte da aber häufig so Situationen, wo, also ich habe mir manchmal Standbilder gemacht, weil ich zählen wollte, wie viele Leipziger da eigentlich in so einem Korridor von 4 auf 5 Metern stehen. Das waren manchmal 5-gegen-4 Duelle, wo es dann natürlich die Möglichkeit für Hertha gegeben hätte, auf der anderen Seite des Platzes Räume zu finden. Aber weil Leipzig da so wahnsinnig viel Power in den Zweikämpfen hatte, hat man da eben dann häufig den Ball verloren. Und dann ging es halt mit der Leipziger Geschwindigkeit aufs Berliner Tor zu und man kann sich bei Rune Jahrstein bedanken, der hatte unfassbare 9 Paraden, dass das nicht deutlicher wurde. Und deswegen, summa summarum, hatte ich eben den Eindruck, da hat Hertha vielleicht sogar mehr Fußball gespielt als andere Gegner gegen Leipzig und wurde dafür aber eher bestraft.
Na, den Eindruck, also ich weiß nicht, ich war ein bisschen überrascht, weil also Paul Dardai hat ja in der Pressekonferenz beim Spiel irgendwie angekündigt, RB überraschen zu wollen und er hätte einen genauen Plan und dann tritt man da aber erst in diesem 5-3-2 an, was auch Hoffenheim im Pokal schon versucht hat. Und das hat so gar nicht funktioniert. Und ich meine, Werner hatte ja in der ersten Minute schon eine Riesenchance und dann nochmal Werner und Sabitzer. Und dann gab's, ich weiß nicht, vor oder kurz nach dem 1-0 durch Werner, gab es dann aber so 1-2 Chancen für Hertha, wo die, was du gerade gesagt hast, wo dann doch mal der Ball, der Diagonalball auch so hinter die Abwehr kam,
ja.
Und wo es dann für Kalou und später ja dann auch nochmal für Ibisevic Ende der ersten Halbzeit so Chancen gab. Also ich fand, da kam Hertha dann besser ins Spiel. Mich hat eher überrascht, wie passiv und wie abwartend sie am Anfang waren. Das hat mich sehr an die letzten Duelle in Berlin erinnert, damals immer zum Saisonende, die ja beide hoch für RB ausgingen. Aber also ja, das habe ich nicht so ganz verstanden und RB dagegen mit Bruma und Kunja auch relativ offensiv und von Anfang an, also zumindest in der ersten Viertelstunde mit sehr viel Druck und fand dann so im Laufe der ersten Halbzeit kippte das so ein bisschen, dann kamen eben diese wirklich mehreren Großchancen von Hertha, die man eben auch, also Ibisevic verspringt da kurz vor der Halbzeit der Ball dann nochmal im Fünfer und Kalou kopft drüber irgendwie aus 5 Metern,
ja.
Wo ich dachte, okay, also nach Expected Goals müsste jetzt fast Hertha führen, gefühlt, weil die Großchancen dann doch nochmal eine andere Qualität hatten.
Und das ist aber, ja, eigentlich die Superheldenkraft von Hertha, die Expected Goals war's, zu
genau,
schlagen.
War's mal. Ja, genau. Also zumindest in der letzten Saison oder in den letzten beiden Saisons war es immer der Fall. Dann, und in der zweiten Halbzeit kam dann aber ja irgendwie, ja, dann in der Tat nicht mehr viel, trotz der Wechsel, dann nochmal Selke reinzunehmen und so weiter, aber da nochmal ein bisschen mehr Tempo ins Spiel zu bringen, aber in der zweiten Halbzeit war das dann gerade die letzten 20, 25 Minuten eine sehr souveräne Vorstellung von AB.
Mhm. Und vor allem direkt nach der Halbzeit, 48. Minute, 50. Minute und eben dann das Tor in der 52. Minute. Das waren so das Privatduell zwischen Timo Werner und Peter Gulaschi. Jetzt ist Leipzig nicht nur von der Tabelle her, sondern auch von der Form her eine der besten Mannschaften gerade in Deutschland. Und das, obwohl man die Europa-League-Qualifikation noch spielen musste und obwohl es ja auch diesen richtigen Dämpfer gab, wo es ordentlich gekracht hat mit dem Heimspiel gegen Salzburg, was man verloren hat, hat Ralf Rangnick etwas verändert danach, dass das jetzt so gut funktioniert? Oder wie würdest du erklären, woher diese starke Leistung von Rasenballsport Leipzig kommt?
Ja, diese Salzburg-Debakel, also besonders die erste Halbzeit, war natürlich schon so ein extrem einschneidender Punkt, sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch intern sicherlich im Team. Danach gab es ja diese Suspendierung von Kehle und Augustin, die da so ein bisschen zum Sündenbock gemacht wurden, weil sie irgendwie vor dem Spiel noch aufs Handy geguckt haben, was natürlich keine Erklärung für die Leistung war, aber...
Naja, sie sollen an ihren Handys gezockt haben und deswegen nicht rechtzeitig zum Anziehen gekommen sein. Also jetzt nicht nur auf ihr Handy geguckt.
Ja, aber war schon sehr kurz gegriffen, um diese Leistung zu erklären. Mhm. Also Fakt ist irgendwie, ich glaube, da gibt es so mehrere Faktoren. Diese relativ frühe Europa League Quali, zweite Runde, das sah am Anfang alles noch relativ okay aus, aber das waren halt auch so mit Hecken und Craiova und so sehr unterklassige Gegner, sag ich mal. Dann fährt man erste Spiel der Saison nach Dortmund, spielt da eigentlich ganz gut mit, verliert mit 1-4 irgendwie eigentlich viel zu hoch, aber ja, so. Und dann wurde gefühlt von Spiel zu Spiel schlechter, weil irgendwie du hattest halt Spieler, die wirklich richtig außer Form aus der Sommerpause kamen. Upamecano, Werner, Forsberg, Sabitzer, also wirklich auch so die Rüst der Mannschaft zum Teil. Du hast im Team angemerkt, dass das irgendwie noch so ein bisschen Hasenhüttel Fußball spielen will, auch mit einer Ballbesitzidee, und nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich die grundlegende Spielidee unter Rangnick. Da hat ganz viel noch nicht funktioniert. Und dann gab es ja schon vor dem Salzburg-Spiel dieses Heimspiel gegen Hannover, die 3-2, wo RB extrem defensiv, extrem wenig Ballbesitz, relativ tiefstehend und wirklich nur auf Umschalt setzen. Also da gab es ja schon so eine Rückbesinnung und Rangnick hat ja seitdem wirklich immer öffentlich gefordert, die Arbeit gegen den Ball wieder zu verstärken und darauf zu setzen. Und ich glaube, das sieht man jetzt wieder so langsam, dass Schlüsselspieler in Form sind, dass die Arbeit gegen den Ball wirklich auch als Kollektiv wieder ausgeführt wird, dass das Ganze trotzdem meist ein bisschen tiefer stattfindet als vielleicht noch in der zweiten Liga unter Rangnick. Also nicht mehr so extrem im Angriffsdrittel, sondern man beginnt irgendwo in Höhe der Mittellinie damit, den Ball zu jagen. Du hast mittlerweile mit Konaté und wie gesagt Upamecano oder auch wahlweise Orban wirklich eine Innenverteidigung, die in Topform ist. Du bist taktisch mittlerweile flexibler, also Rangnick hat es geschafft, die Dreier-Fünfer-Kette zu etablieren, die sehr gut funktioniert, gerade wenn Ilsanker dann noch den mittleren Part in dieser Dreierkette gibt. Also da kommen so ganz viele Faktoren zusammen, die plötzlich dazu führen, dass man mit neuen Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Und dementsprechend auch, weil man natürlich nach vorne torgefährlich ist und auch die Tore macht und einen Werner hat, einen Augustin hat, auch jetzt einen Kunja hat, da kommt man dann halt plötzlich auf Platz 4 und ist oben mit dabei.
Wie aus dem Nichts heraus. Ja, du hast schon gesagt, die beste Defensive der Liga, nur Bayern lässt weniger Schüsse aufs eigene Tor zu. Davon ist aber dann auch jeder drin. Darüber reden wir gleich noch im nächsten Segment. Wie schafft es denn Leipzig, den Ball so weit wegzuhalten? Weil du hast ja schon gesagt, man ist im Pressing nicht mehr so hochpostiert wie noch früher. Es geht so rund um die Mittellinie los, manchmal 10 Meter davor. Ist das der Schlüssel, dass die Gegner gar nicht ins Angriffsdrittel und damit ins Verteidigungsdrittel von Leipzig kommen, oder hat das eher mit den Spielern zu tun, die da auflaufen?
Ja, du hast natürlich auf der Sechserposition mit Demme, mit Kampel, wahlweise auch mal mit Isanka, je nachdem, hast du natürlich extrem laufstarke Spieler. Du hast dann auch noch einen Sabitzer, der oder davor, der die wirklich, also ein Demme macht, glaube ich, kein Spiel unter 12 Kilometern und läuft da alles zu. Du hast mittlerweile auf den Außenverteidigerpositionen ja die Qual der Wahl, ob du jetzt Heizenberg und Klostermann oder Mukiele und Saracchi bringst, die extrem laufstark sind, die auch nach vorne sozusagen Akzente setzen können. Also da kommt so einiges zusammen, und du hast halt hinten mittlerweile mit Upamecano und Konaté, die beide wieder in sehr guter Form sind, die, selbst wenn es dann mal ins 1-zu-1-Duell geht, die da mehr oder weniger alles abräumen. Du hast ja auch jetzt in dem Spiel, nachdem Selke gekommen ist, gab es nochmal zwei so Situationen gegen Konaté, wo Altekin winkt und sagt, es war viel zu wenig, aber die einfach mit ihrem Körper da entsprechend abräumen können und sich auch mittlerweile da auch cleverer anstellen als noch in der vergangenen Saison, wo es dann doch ab und zu mal oder ein, zwei Strafstöße gegen sie gab. Also da stimmt gerade im Augenblick relativ viel, ja.
Ja, und dann dahinter ja noch ein Peter Gulaschi, der dann eben auch das, was er halten kann, gerade weghält. Da habe ich ehrlich gesagt immer drauf gewartet, ob Peter Gulaschi mal irgendwann eine Schwächephase haben würde. Aber kann man sagen, nee, hat er nicht. Der ist auf der Linie richtig, richtig stark, und im 1 gegen 1 bleibt er lang genug stehen, dass es meistens reicht, was eben dann auch das Wesentliche ist, was man da als Torhüter machen muss. Das hilft dann natürlich auch.
Ja, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, also geht mir selber genauso, weil er beim Rauslaufen und in der Strafraumbeherrschung auch so seine Schwächen hat, die er wahrscheinlich auch nicht mehr ablegen wird. Also da finde ich unseren zweiten Torwart, der Mvogo, der in der Europa League spielt, hat da mehr Potenzial, auch als mitspielender Torwart für den Spielaufbau. Aber auf der Linie und so grundsätzlich, er macht halt viele einfache Dinge sehr richtig und mit einer extremen Konstanz jetzt schon über eine lange Zeit.
Absolut.
Zieht ihn immer nicht zu den Top-Leuten so, aber er leistet sich halt auch verdammt wenig Patzer.
Na, das würde ich jetzt nämlich genau hiermit dann revidieren wollen. Ich finde, er ist gerade einer der besten Torhüter der Liga. Und das zeigen auch die Zahlen. Also er ist der Beste, wenn es um die abgewehrten Schüsse geht. 78% wehrt er ab. Niemand in der Liga ist besser. Er ist der Erste, wenn es um das Vereiteln von Großchancen geht. Da hat er 8 von 12 vereiteln können. Niemand in der Liga ist besser. Gut, er hat am häufigsten zu Null gespielt. Da kommen dann auch noch die Mitspieler mit rein. Und erst dann bei Themen wie Strafraumbeherrschung wird es dann so, dass man anderen noch vorziehen kann. Aber das ist halt auch nochmal eine unglaubliche Qualität. Und das wird immer so ein bisschen vergessen, weil man eben bei Leipzig gerne über Timo Werner spricht. Oder wir könnten jetzt auch noch über Matthäus Kunja sprechen, der jetzt ja auch sein Startelf-Debüt gegeben hat. Oder über einen Sabitzer, einfach weil der nicht nur durch seine Bartwahl immer wieder auffällt, aber eben halt auch einfach wieder ein bisschen angekommen ist bei der Form, die man aus der letzten Saison noch kannte, wo eben Sabitzer so ein bisschen der X-Faktor in manchen Spielen war, wenn, also gerade in der Phase, wo Forsberg nicht so gut war und Keita war zwischendurch ja, ach genau, der war verletzt, aber nee, der war, glaube ich, immer wieder gesperrt.
Das ist sowohl als auch,
glaube ich. Ja, genau, aber
war wechselweise.
Genau, aber da war für mich Sabitzer immer so ein bisschen, ich habe als erstes geguckt, spielt Sabitzer oder kann er nicht spielen, und daran konnte man dann so ein bisschen ablesen, wie das laufen könnte für Leipzig. Und weil man eben über die so viel und so gut sprechen kann, geht eben dann so ein Peter Gulaschi unter oder ein Willy Orban, den ich nie zugetraut hätte. Das liegt aber auch nur an mir, weil ich so wenig zweite Liga gesehen habe. Aber ich hätte nie gedacht, dass der eine solche Entwicklung nehmen kann in der ersten Liga auf einem solch hohen Niveau, und dann eben noch neue Spieler, die eben noch dazu verpflichtet wurden. Also eben, du hast ja schon genannt mit Konaté und so weiter.
Orban ist aber auch ein, das hätte ich mir auch nochmal als sozusagen Stichwort notiert, weil ich glaube, nach diesem Salzburg-Spiel und gab es ja auch viel, haben sich ja auch viele Spieler sozusagen öffentlich positioniert und viel Selbstkritik geübt, und es war vor allem so eine Achse von Spielern, die schon länger dabei sind, Paulsen, Demme, Orban, und wenn man sich die anguckt, die ja heute, und die bilden seitdem auch so ein Grundgerüst der Mannschaft neben allen Neuzugängen. Wenn man sich teilweise anguckt, wo die herkommen, also Paulsen kam in der dritten Liga zu uns, irgendwie aus der zweiten dänischen Liga, Demme kam in der dritten Liga aus Paderborn, also unglaublich irgendwie, Orban hast du selber schon gesagt, Klostermann aus Bochum, Halzenberg von St. Pauli, jeweils in der zweiten Liga, und das sind schon, wie alle genannten, schon erstaunliche Entwicklungen, die genommen haben, wie die in der ersten Bundesliga angekommen sind, jetzt im dritten Jahr schon.
War nicht Orban zum Teil auch manchmal Kapitän oder bilde ich mir das irgendwie ein?
Orban ist, ja.
Also
bei uns oder in
Ja.
Achso, nee, ich dachte, du warst jetzt gerade bei Kaiserslautern. Achso. Ja, ich glaube, das könnte sein. Bin ich jetzt gerade überfragt, das ist so Kapitänsbinde, ist so nicht,
ist nicht so mein
Thema. Ich erinnere Aspekt, mich, könnte falsch sein, dass ich da mal gestaunt habe, dass er halt so als junger Typ da eigentlich auch schon Ansagen macht und ja auch schon super souverän da in der Abwehr wirkt. Und was wir heute noch irgendwie noch gar nicht gesagt haben, auch was für ein Riesenspiel Bruma gemacht hat. Also echt im Zentrum mit Zug nach vorne, aber auch hinten sich die Bälle abgeholt, so als Ballschlepper mit Tempo und dann sich aber auch aufgeregt, wenn es irgendwie nicht hingehauen hat. Aber dabei waren sie ja nun schon gigantisch überlegen. Also dass der immer noch mehr will. Vielleicht ein bisschen ehrgeizig, aber das kann so einer Truppe ja überhaupt nicht schaden.
Das ist ganz interessant, was du das sagst, weil ich heute in meiner RB-Timeline eine lange Diskussion über die Bewertung von Bruma auch in diesem Spiel gab. Er hat ja quasi auch wenn er sich oft halt tief fallen lassen und sehr flexibel war und so, aber quasi so ein Forsberg-Rolle da auf der 10 gespielt. Und war jemand, der bisher sozusagen, seit er in Leipzig ist, der hat viele gute Ansätze, ist dribbelstark und so, aber eigentlich ist er immer nur aufgefallen, durch falsche Entscheidungsfindung, indem er irgendwie das vierte Dribbling gegen den fünften Gegenspieler angesetzt hat, statt den Pass zu spielen, hat sich vor ein paar Wochen darüber beschwert, dass er keine Einsatzzeiten kriegt, wo die meisten bei uns dachten, naja gut, dann guckt ihr halt mal seine Videos an von seinen Kurzeinsätzen oder seinen Einsätzen. Und ich fand ihn gestern auch extrem stark in der Rolle. Wie gesagt, da waren der ein oder andere Fehlpass war da auf jeden Fall noch dabei. Aber nicht nur sein Assist zum 2-0, sondern auch wirklich Balleroberung, was ich so von ihm bisher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Aber da gab es schon auch eine unterschiedliche Wahrnehmung von auch teilweise von den Leuten, die im Stadion waren und von denen, die am TV geguckt haben. Wie stark war er wirklich? Ich weiß nicht, Max, wie du ihn wahrgenommen hast.
Ich fand Orban fand ich sowieso auch stark. Über den reden wir aber gerade nicht mehr. Nee, ich fand Bruma auch sehr gut. Vor allem, weil er so eingebunden war. Also Bruma war für mich ein Spieler, der vor allem, wenn er ein bisschen noch zurückgezogen gespielt hat, dann ist er mir untergegangen im Vergleich zu eben Demme oder Kampel neben ihm. Und dann hat man sich die Statistiken angeguckt und hat gesehen, naja, so schlecht war er eigentlich gar nicht, aber halt die anderen einfach noch einen Ticken besser. Und in dem Spiel war es so, niemand hatte mehr Ballkontakte, niemand hat mehr Zweikämpfe geführt und dementsprechend war er eben auch viel präsenter und er hatte eben ganz viel auch mit den Offensivaktionen zu tun und deswegen merkt man sich dann, glaube ich, auch so einen Spieler eher, weil er eben meistens der war, der den Pass vor dem Pass auf Werner gespielt hat. Also ich fand ihn auch in dem Spiel richtig gut und ansonsten tue ich mir generell bei Leipzig manchmal ein bisschen schwer, Einzelspieler zu bewerten, weil ähnlich wie Hoffenheim einfach so viel übers Kollektiv kommt und das ist zwar eine sehr ausgefranste Floskel, aber es stimmt eben einfach und deswegen kann ja auch Ralf Rangnick so rotieren, wie es ja zum Beispiel an Julian Nagelsmann auch macht bei Hoffenheim, weil eben das Spielsystem und der Spielstil bestimmen, wie man spielt und nicht die einzelnen Spieler. Und da geht gerade so jemand wie Bruma häufiger unter, weil der hat halt auch wenige Szenen, in denen er wirklich glänzt. Außer jetzt eben gegen Hertha, da fand ich ihn auch richtig gut.
Was irgendwie auch eine Gemeinsamkeit, wir hatten es ja bei Frankfurt, wie engmaschig die im Pressing waren und die Passoptionen für die Gegner abgeschnitten haben. Das war bei Leipzig auch total extrem. Aber dann eben auch eine Gemeinsamkeit mit Dortmund, wie sie halt im Kollektiv laufen und die Räume besetzen und alle nach vorne gehen, sodass eben derjenige mit dem Ball auch ein paar Möglichkeiten hat, wo er ihn jetzt hinspielen kann. Also so eine Stringenz mit Tempo, da vereinen sie jetzt nicht die schlechtesten Eigenschaften oder Teams aus der Liga. Übrigens nochmal eine unqualifizierte Bemerkung. Ich bin erstaunt, dass Sabitzer neulich noch aussah wie ein Granit Xhaka und jetzt wie und jetzt wie, oh Gott, jetzt hört es mir gerade nicht ein. Hier, der französische Stürmer von Atletico.
Griezmann?
Ja.
Ehrlich? Ich stand gerade ein bisschen auf
dem Ja, die Buschelhaare natürlich.
Ja, ich hätte eher, gut, ich denke da eher an Owen Hargreaves, aber vielleicht bin ich doch einfach zu alt für.
Du bist zu alt. Ich bin älter als du, Max. Okay, aber wir können jetzt wieder über Fußball reden.
Ja, aber interessanter Punkt noch, darüber habe ich vorhin nachgedacht, als du gesagt hast, Kai, dass ja Raba jetzt ein bisschen weiter hinten das Pressing aufzieht, als vor allem, also unter Hasenhüttl war es ja noch richtig krass weit vorne und dann hat sich das ein bisschen verändert, dann auch, weil die Gegner sich darauf angepasst haben, aber da kann man halt auch dieses Tempo noch viel besser ausspielen und Leipzig ist eben einfach eine Mannschaft mit einem sehr, sehr hohen Grundtempo, das heißt, du gewinnst überdurchschnittlich oft die Laufduelle im 1 gegen 1 und das hat man auch gegen Hertha gesehen, die mussten ja unglaublich pumpen, um da irgendwie noch hinten dran zu bleiben und trotzdem konnte immer noch mal der Querpass auf Werner gespielt werden, weil halt egal, wer da dann gerannt ist, die waren alle schnell, also Kunja, Werner, Bruma, Sabitzer, Kampl, alle eine hohe Endgeschwindigkeit. Das hilft natürlich Leipzig auch, wo ich mir aber auch die Frage stelle, warum reagieren die Mannschaft nicht drauf? So ein bisschen habe ich nämlich das Gefühl, das haben wir doch alles schon mal gesehen. Und klar ist das schwierig und jetzt leicht gesagt hier vom Büro aus, aber es gab ja auch in der ersten Bundesliga-Saison dann in der Rückrunde durchaus eine Phase, wo die Gegner sich so angepasst haben auf diesen Leipziger Spielstil, dass es dann eben Leipzig viel schwerer gefallen ist, das umzusetzen. Und dann kam ja Hasenhüttl mit seinem Ballbesitz ums Eck, wo Ralf Rangnick gesagt hat, Ballbesitz machen wir hier eigentlich nicht so. Und dann ging das so ein bisschen auseinander. Also kannst du mir erklären, warum sich die da Gegner nicht drauf einstellen oder erwartest du, dass da wieder etwas kommt? Oder habe ich da vielleicht auch einfach einen zu simplen Blick drauf?
Naja, ist ja auch so, dass, also ist ja nicht alles super gut, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja schon noch diese, also du hast es ja im Spiel gegen Augsburg gesehen und auch gegen Schalke, die beiden 0-0s, ja, sozusagen. Also gegen tiefstehende Gegner und es wird sicherlich jetzt auch wieder stärker noch durch die Platzierung und durch das Auftreten. Damit werden sie schon noch stärker oder öfter konfrontiert werden. Da fehlt doch so ein bisschen, also da fehlt im Augenblick zum Beispiel extrem Forsberg, so, der wahrscheinlich auch bis zur nächsten Länderspielpause irgendwie mit Leistenbeschwerden ausfallen wird. So, in diesem Spiel hat Bruma ihn, sag ich mal, ganz gut ersetzt, aber da fehlt noch so eine, da gibt es jetzt, glaube ich, gerade wieder die Ansätze, also es gab gegen, Gott, glaube ich, gegen Düsseldorf so ein Spiel, diese 1:1 zu Hause, wo also eine Zahl von Flanken geschlagen wurde, da erblasst auch Bayern dagegen. Es war völlig absurd.
Ja, also, das stimmt.
Wirklich jeder Einzelne wurde von der Düsseldorfer Innenverteidigung einfach rausgeköpft, weil sie 3 Minuten in der Luft waren und weil die Strafraum besetzt, weil irgendwie vorne im Strafraum Augustin oder wer auch immer rumgehampelt ist, der keinen Kopfball und Neuer ist.
Es waren 39 Flanken, ich hab's
genau nachgeschaut. Ja. So, und jetzt mittlerweile geht's wieder, also gefühlt so in den letzten Spielen auch viel durchs Zentrum und diese schnelle One-Touch Kombinationsspiel, das klappt auch noch nicht immer, aber da wird es auf jeden Fall sozusagen, das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle. Also gerade wenn Gegner so extrem defensiv spielen und eben sagen, okay, euer Spiel, Pressing fallen, machen wir einfach nicht mit, wir stehen hinten und kloppen die Bälle lang nach vorne. Das wird spannend zu sehen sein. Ich weiß nicht, ob, also Rangnick hat mich jetzt schon 1-2 Mal überrascht, auch mit der neuen taktischen Flexibilität und so weiter, aber grundsätzlich, denke ich, weiß man, was man von Teams von ihm erwartet. So eine hohe Intensität, eine hohe mannschaftliche Geschlossenheit, diese Pressing im Verbund, jeder für jeden auch die Wege zu machen und so. Aber und das reicht, glaube ich, im Normalfall in der Bundesliga, kann das für einen der ersten 4 Plätze reichen. So, und dann wird man ab nächster Saison sehen, sozusagen, wie Nagelsmann diese beiden Welten dann bei Besitz und RB-DNA irgendwie unter einen Hut bekommt. Also wird sehr spannend zu sehen sein. Aber ich glaube, da weiß ich nicht, ob Leipzig da wirklich noch diesen, auch diese Saison diesen Schritt macht. Überhaupt ist jetzt, glaube ich, gerade so ein, also wir haben jetzt dieselbe Punktzahl wie in der Vorsaison. In der letzten Saison kam so im November dann der große Knick.
Genau.
Immer noch in allen, also wenn man jetzt in Glasgow am Donnerstag gewinnt oder auch nur unentschieden spielt, ist man eigentlich auch in der Europa League, wird man da überwintern, steht dann eigentlich so gut wie fest. Also ist in 3 Wettbewerben noch präsent. Bislang funktioniert es sehr gut mit der Rotation, auch weil Rangnick sagte gestern nach dem Spiel, wir haben jetzt zwar einen sehr schmalen Kader, also 18 Feldspieler, aber die sind alle jetzt mittlerweile auf einem Niveau mehr oder weniger angekommen. So dass man eben wirklich bedenkenlos nach Fitnesszustand, nach taktischer Anforderung, nach Gegner durchrotieren kann. Da muss man mal gucken, ob man diese sozusagen das beibehalten kann, auch von der Belastungssteuerung her, oder ob es dann Richtung Winterpause nochmal eng wird in der Winterpause, wird man sicherlich gerade was so kreativer Sechser, Achter Position betrifft, da wird es Transfers geben, die stehen ja wohl auch schon fest, weil zum Beispiel auch ein Kampel gerade eigentlich nicht ersetzbar ist. Also gerade um die Bälle dann sozusagen von der Sechser Position auf einen Zehner zu bringen, der hat mittlerweile auch 16 oder 17 Pflichtspiele gemacht schon. Ein Ausfall von Kampel und Forsberg parallel, dann könnte es auch ganz schnell dünn werden mit dem Offensivspiel. Also da gibt es auf jeden Fall Baustellen, die im Augenblick nur im Kader eigentlich nur einfach besetzt sind.
Ist Kampel auch so der Spieler, den man nennen muss, wenn man die Frage beantworten will, wie der Cater-Abgang kompensiert wurde?
Das war die eine, also damit wurde ein Teil von Keita kompensiert. Also Keita kann man natürlich nicht 1:1 kompensieren.
Das linke Bein war Kampel, das dritte war Dämme.
Genau, und ja, Dämme war ja schon vorher da und jetzt hoffen wir mal noch, dass dann mit den Transfers mit Haidara von Salzburg oder Adams aus New York, das sind wohl die beiden Transfers, die für Winter im Raum stehen, die würden natürlich nochmal, also gerade Haidara würde nochmal so einen Teil von Keita, so eine Explosivität, so eine Dynamik, so ein Box-to-Box-Ding mitbringen, was RB natürlich sehr weiterhelfen würde, was seit Keita weg ist, extrem vermisst wird, ja.
Also sind wir mal gespannt, wie sich die Saison entwickelt. Ich kann mich auch an die letzte Spielzeit erinnern, da war die Physis dann durchaus irgendwann ein Thema und wenn eben jemand viel übers Kollektiv kommt, dann ist genau das die Sache. Was erwartest du dir denn jetzt dann perspektivisch gesehen von Leipzig? Ist das schon eine besondere Situation, dass Rangnick jetzt wieder Trainer ist, ja auch nicht überall unkritisch gesehen wird, dass mit Nagelsmann jemand kommt, der als große Hoffnung gelten kann? Hat sich an der Art und Weise, wie Ralf Rangnick mit dem Umfeld und der Mannschaft interagiert, was verändert im Vergleich zu den vorherigen, ja, Stationen hätte ich fast gesagt, aber war ja auch Leipzig unter anderem.
Ja, also grundsätzlich ist natürlich wieder, genau wie in der zweiten Liga, als er nach dem Zorniger Abgang übernommen hat, und dem Intermezzo mit Bayer Lorzer, also dann in der zweiten Ligasaison, ist es natürlich eine gewisse All-In-Situation, die auch bestimmte Risiken birgt, weil und am Anfang der Saison hat man ja gesehen mit dem Kumulationspunkt Salzburg, was ist denn, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, ja, weil eigentlich dieses, man kann sich keine Übergangssaison leisten, wo man sagt, dann kommen wir halt im Mittelfeld an, weil natürlich der Kader, die Leistungsträger, die man halten will, der Kader, den man weiterentwickeln will, die gestiegenen Kaderkosten, also man muss eigentlich de facto schon fast Champions League spielen, um diese Entwicklung, die dem Verein vorschwebt, weiterzumachen, weil Europa League ist sportlich interessant, sind wichtige Erfahrungen für die, auch was Belastungssteuerung und so betrifft, ist auch gut für die Außenwirkung, wenn man da den Wettbewerb ernsthaft angeht, was man ja tut. Aber ist finanziell ein besseres Nullsummenspiel, außer man kommt wirklich ins Finale oder so, dann bleiben irgendwie ein paar Euro hängen.
Aber ist das Finanzielle wirklich so ein Thema?
Ja, definitiv. Also, ich denke, dass man immer mal wieder also hört, also zum Beispiel der Lookman-Transfer oder auch der Rudi-Transfer, der im Sommer nicht zustande kam, das hatte bei Rudi war eine Mischung aus Alter und finanziellem Gesamtpaket, weil natürlich der hätte uns also meiner Meinung nach sofort weitergeholfen als ballsicherer Sechser. Aber da ist natürlich keine große Wertsteigerung mehr in dem Alter zu erwarten, wenn man dann so ein Gesamtpaket für 25, 30 Millionen schnürt. Und bei Lookman, der ja ein halbes Jahr zur Leihe da war, hat dann Everton auch extrem hoch gepokert. Hängt sicherlich auch mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen von was ist viel Geld in England und in Deutschland zusammen. Aber da war ganz klar, da gibt's Grenzen, die gesetzt werden finanziell und die einfach da sind, wenn man sich an sowas wie Financial Fairplay halten will und zumindest eine halbwegs stimmige Bilanz aufstellen will, trotz Krediten durch Red Bull. Also da gibt's, denke ich, einen klaren Rahmen, den Oliver Minzler vorgibt, was für das Geld, was man ausgeben kann. Insofern hat RB mehr Möglichkeiten als die meisten Bundesliga-Vereine, aber keine unendlichen Möglichkeiten. Insofern ist dieses internationale Geschäft, sprich Champions League, schon extrem wichtig, wenn man dann sozusagen diese Entwicklung weitergehen will, sich unter den ersten sechs, sag ich mal, in Deutschland zu etablieren.
Ich hätte jetzt gedacht, das internationale Geschäft ist vor allem als Perspektive für die Spieler wichtig, aber geht auch, ja, auch beides Hand in Hand wahrscheinlich. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht bei Rasenballsport. Jetzt auswärts in Glasgow, du hast schon angesprochen, dann zu Hause gegen Leverkusen, Wolfsburg und Salzburg sind dann die nächsten beiden Gegner. Das sind die nächsten vier Spiele für Leipzig und mal gucken, ob es dann weiter so gut steht. Aktuell läuft es hervorragend, nur ein Pünktchen Rückstand auf Tabellenplatz 2, 5 Punkte auf Dortmund und du hast schon angesprochen, in allen Wettbewerben steht man gut da. Für Hertha BSC geht es jetzt weiter in Düsseldorf und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Damit fehlt uns noch ein Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben und damit auch der zweite Schwerpunkt dieser 195. Schlusskonferenz. Jörg Schmadtke, Axel Sundermann, Michael Starnkopf, Michael Fronzek, Uwe Spieß, Jürgen Klinsmann. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie alle standen auf dem Feld, als der SC Freiburg zuletzt einen Punkt in München holte. Im Mai 1997 gab es ein 0:0 und einen Tritt in die Tonne. Das war Jürgen Klinsmann nach seiner Auswechslung. Das war der letzte Punktgewinn. Und jetzt, 21 Jahre später, dieses 1:1, mit dem sich zeigt, im Grunde hat sich dann beim FC Bayern doch weniger geändert. Jetzt nicht über die 21 Jahre gesehen, sondern über die letzten Wochen gesehen. Bevor wir aber mit Bayern länger ins Gebet gehen wollen mit Jolle. Kai, darfst du mir noch mal ein bisschen was zum SC Freiburg erzählen, denn zu einem 1:1 gehört ja auch ein Gegner, der nicht nur dieses eine Tor schießt, sondern auch den FC Bayern bei nur einem Tor hält. Was hat denn der SC Freiburg in dem Spiel deiner Meinung nach gut gemacht?
Gute Frage. Also wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, sieht es erstmal wie ein klassisches Bayern-Heimspiel aus, also irgendwie Ballbesitz 67%, 25:9 Torschüsse und 19:6 Flanken, nicht zu vergessen.
Ganz wichtig. Ganz wichtig. Tut weh. Genau. Wie er halt einfach Salz nimmt und großflächig in den Raum wirft.
Sorry.
Nee, da hast du recht.
Nein, aber ich meine, Freiburg, ihr wohnt laufintensives Spiel, über 120 Kilometer oder über 121 sogar gelaufen, permanent verschoben, aber trotzdem geht man im Normalfall davon aus, dass irgendwie Bayern ja doch irgendwann die Lücke findet, aber ja auch nach vorne Akzent gesetzt und es gab ja auf Twitter hat jemand sozusagen als Anmerkung geschrieben, diese Umstellung von Streich auf 3-4-3 dann und nach dem Ausgleich auf 5-4-1 und sozusagen spielerisch darauf zu reagieren und Waldschmidt reinzubringen und eben ein bisschen wegzukommen von dieser reinen Defensivarbeit und dann noch seine Chance auf den Ausgleich zu suchen. Also man hat sich da nicht sozusagen nur noch hinten reingestellt und gesagt, okay, 1:0 in München kann man machen. Insofern gehören da immer zwei dazu und ich fand es ja so ein bisschen, die war es nach dem Spiel, glaube ich, Streich so ein bisschen, ein bisschen Höchststrafe für Bayern, so seinen Kommentar nach dem Motto, naja, man muss ja Bayern jetzt auch nicht ganz schlecht reden, wir sind ja auch ganz schön gerannt wie die Duracell-Hasen oder sowas in der Art.
Genau, wie die Verrückten, also so, ja, das haben wir im Intro gehört.
Genau, und das war schon, ja, da kam sicherlich beides zusammen, also der FC Bayern in der Verfassung, wie er jetzt gerade ist und in Freiburg, was im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr viel überläuferisch gemacht hat und trotzdem versucht hat, auch seine Chance zu suchen und dann kommt dann halt so ein bisschen ein 1:1 dazu, wobei man dann auch sagen muss, wie Boateng und Süle da den Stürmer begleiten nach der Flanke. Die war relativ perfekt, aber ist sicherlich auch Teil des Problems gerade bei Bayern. Ja. Ein Teil des Problems.
Das unbenommen, aber Günther kam eben überhaupt auch in diese Flankensituation, weil Freiburg, also eigentlich blind über links fast alles, also über die Hälfte aller Angriffe, über die Seite von Günther, die haben den halt auch einfach ständig die Linie runtergeschickt und er ist auch jedes Mal diesen Sprint gegangen und dann kommt halt mal die Flanke auch an und dann macht man dieses 1:1. Jolle, wie hat dir der SC Freiburg gefallen?
Ausgesprochen gut. Ja, also typisch Freiburg, immer mit viel Herz dabei und fleißig und emsig und von daher, ja klar, Freiburg ist ein sympathischer Club und hat mir auch in diesem Spiel sehr gut gefallen.
Ob man das in Freiburg wirklich noch hören kann, dieses Freiburg ist ein sympathischer Club, weil oft wird das nach Niederlagen gesagt, aber diesmal gab es ein Pünktchen. Also ich muss sagen, was mich eigentlich am meisten nicht gestört hat in diesem Spiel. Ich kann da sehr gut mit umgehen, dass der FC Bayern jetzt gerade mal nicht die Welt dominiert. Nee, aber was mir am meisten ins Auge gefallen ist, ich habe das Spiel zusammen mit zwei Freiburg-Fans geguckt, die mich besucht haben, beziehungsweise einer ist Frankfurter, aber durch eheliche Verbindung auch SC Freiburg-Fan mit halbem Herzen, war, dass wir alle uns da einig darin waren, dass der SC ein gutes Spiel gemacht hat, aber kein herausragendes Spiel. Und das ist das, was sich so ein bisschen verschoben hat zu früheren Bayern-Spielzeiten, dass ein gutes Spiel von einer Mannschaft in München jetzt schon ausreichen kann, dass man da was mitnimmt. Und der SC Freiburg hat das definitiv alles super gemacht, aber er ist jetzt auch nicht über sich hinausgewachsen, womit ich die Leistung nicht kleinreden will. Aber das fand ich, das war mir fast am augenfälligsten an diesem Punktgewinn, dass ich den Eindruck hatte, trotz all des läuferischen Aufwands und der Kompaktheit, hat der SC gegen Bayern nichts anders gemacht, als gegen all die Gegner zuletzt. Und es hat halt hier auch einfach wieder für einen Punkt gereicht.
Ja, völlig richtig. Aber ja, gerne rein.
Also was ich von dem Spiel gesehen habe, also du hast zwar diese 25 Torschüsse, aber irgendwie auch die Qualität der Chancen von Bayern war, also in der ersten Halbzeit Lewandowski und Robben, ja, okay, aber gerade Lewandowski, den hat er vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit mal gemacht. Mhm. Aber es waren jetzt auch nicht, von den 25 waren jetzt auch nicht 23 wirklich richtige Großchancen. Und auch das 1-0 durch Gnabry, das ist eine schöne Einzelaktion, wie er da so in den Strafraum zieht. Und natürlich, in dem Augenblick stellt ihn auch keiner richtig. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass Bayern nicht geschafft hat, sich sozusagen ja konsequent und permanent auch wirklich sehr gute Chancen zu erspielen, weil das halt diese ja, Alibi-Flanken ganz oft, wo was draus werden kann, aber nicht oder nicht. Aber irgendwie, da mag auch der Ausfall von Thiago auf der Sechster ja. Ziemlich ins Kontor schlagen, Kimmich, ja, seit langem mal wieder auf der Position. Ja, dass da wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel dann im Aufbau fehlt.
Ja, wobei das ja noch nicht, also ist definitiv ein Aspekt, da darf die Jolle jetzt gleich mal für uns einordnen, wie das so war mit Kimmich auf der 6. Es ist definitiv ein Aspekt, dass Bayern im Strafraum wenig richtig gute, herausragende Chancen hatte. Also es gab Abschlüsse aus dem Strafraum heraus, aber das war alles nicht so von der höchsten Qualität, was wiederum aber auch zeigt, die Innenverteidigung von Freiburg stand auch wirklich sehr gut. Allein Dominik Heinz hatte 13 klärende Aktionen und mit Ausnahme des Tors hast du den FCB fast gar nicht so wirklich gefährlich im Strafraum gesehen. Aber mit Kimmich auf der 6 hat ja Kai jetzt gerade, Jolle, schon die wesentliche Änderung taktischer Natur angesprochen. Da hat sich Niko Kovac etwas überlegt, hat dafür Rafinha auf die rechte Seite gestellt. Der durfte dann auch immer wieder schön Günther hinterherlaufen, wenn der mal wieder geschickt wurde auf seiner Seite, beziehungsweise oft musste dann auch jemand rausrücken. Wie hat dir denn Kimmich auf der 6 gefallen?
Wie hat mir Kimmich gefallen, ja. Also es war jetzt nicht besonders grandios, aber die Lücke, die Thiago da quasi hinterlässt, die ist halt auch riesig. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur an Kimmich liegt, das dann zuzumachen. Er hatte ein relativ fehleranfälliges Spiel, also auch nach hinten einfach ein paar Patzer drin, die echt schief gehen können. Also es war jetzt nicht kein besonders gutes Spiel von ihm. Ich fand auch, dass er nervig oft irgendwie gehadert hat und irgendwie mit dem Schiedsrichter diskutiert hat, finde ich auch immer kein besonders gutes Zeichen. Aber war okay, war jetzt keine Katastrophe oder so. Ja, nicht besonders, aber auch nicht besonders schlecht.
Aber man konntest hat schon du verstehen, dass Kimmich da anstelle von Martinez gespielt hat? Also das war ja dass Thiago ein Verlust ist, klar. Das haben wir auch in der letzten Schlusskonferenz, hat das Konstantin Eckner noch gesagt. Der Einzige, der gerade nicht ausfallen darf, ist Thiago. Und ich würde sagen, er wurde bestätigt mit diesem 1:1 gegen den SC Freiburg. Aber man hätte ja Martinez noch auf der Rolle gehabt. Also man hätte Kimmich ja auch, also er muss ja dann nicht auf dem Sechser spielen. Also er hat sich bewusst dafür entschieden, vielleicht mehr offensive Qualität im Spielaufbau gegen das, was Martinez defensiv einfach immer wegräumt.
Ja, also das wäre für mich die Begründung, denn ich glaube, man ist davon ausgegangen, gegen Freiburg Steine klopfen zu müssen, kreativ was aufziehen zu müssen, gegen eine kompakte Defensive anlaufen zu müssen und dass so viel nach vorne vielleicht von Freiburg nicht kommt, dass jetzt Ravi da permanent gefordert ist, um irgendwas wegzuarbeiten und dass sozusagen auf dem Niveau Kimmich das wohl auch erledigen kann, gerade weil ja jetzt seine Stammposition eine Defensive ist. Und dass man ansonsten sich mehr Impulse im Zusammenspiel mit Ramos und Sanchez erhofft hat. Das wäre für mich die ganz klare Begründung. Also Xavi, ich fand das neulich so eigenartig, wo Kovac ihn so lobt, so nach dem Motto, also wenn du weiter so spielst, dann machst du richtig viele Spiele. Das war irgendwie so ein Lob, wenn man sich denkt, naja, das ist sein Beruf, der Zusammenhang liegt tatsächlich auf der Hand. Und Martinez kommt mir halt mit Ball immer relativ stark sich vor. Das kann täuschen. Also ich frage mich, ob ich da irgendwie zu hart mit ihm ins Gericht gehe, dass er quasi eigentlich viel das Spiel ordnet, was ich dann nicht so wahrnehme. Also dass mir quasi entgeht, welche guten Punkte und Elemente er mit ins Bayern-Spiel bringt. Mhm. Und ich dann nur sehe, oh Gott, also wie
geht er mit dem Ball um? Kann ja auch dieser Crouch-Effekt sein, ne? Also du siehst einfach einen 2-Meter-Menschen, der versucht, eine kleine Kugel an seinem Bein zu halten und neben ihm steht halt ein 1,40 Meter Thiago, also gefühlt jetzt, ja. Und dem klebt der Ball am Fuß, ja.
Genau, der Körperschwerpunkt. Also für mich von daher einfach dieser offensive Gedanke von Kimmich, das kann ich verstehen, dass man ihn da aufstellt. Und irgendwo fand ich, das war jetzt auch nicht das Problem in Bayerns Spiel. Ich gehe mit allem mit, was ihr vorher gesagt habt, so Alibi-Flanken und keine Großchancen. Also normalerweise machen sie es dann irgendwann in der Summe. Und ich glaube, das war so ein bisschen wie bei Augsburg, dass sie dann, als sie geführt haben, dann dachten, naja, jetzt haben wir es ja geschafft.
Dank, ja. So, ja,
puh, nochmal gut gegangen. Dann können wir uns ja jetzt irgendwie zurücklehnen. Und also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber so wie Robben einfach ein ums andere Mal wartet, bis Rafinha ihn hinterläuft. Also so ausrechenbar und also einfach so zeitverschwenderisch, dass man das manchmal macht. Und ein guter Spielmacher, den zeichnet das ja auch aus, dass er manchmal das Tempo rausnimmt, bis die Position besetzt sind. Das ist ja durchaus eine Gabe. Also jetzt nicht Sachen vertändeln und verträumen, aber eben nicht übereifrig abschließen, bevor die anderen Gelegenheiten hatten, irgendwie in Position zu kommen. Aber jedes Mal darauf zu warten und zum Teil wäre der Weg, also das Vorderlaufen von Rafinha auch eigentlich, hätte sich mehr angeboten, aber er merkt schon, ja, Robben will es aber anders haben und dann stehen sich da irgendwie im Weg. Und dann stehen sie da auch so einigermaßen isoliert auf dem Flügel. Also da gab es ganz selten nur mal ein Dreieck dann mit Sanchez oder mit Lewandowski. Also
ja.
Du spielst ja im Dreieck einfach viel lockerer die Leute aus. Und auf der anderen Seite merkst du eben, dass Alaba und Ribéry auch mehr miteinander harmonieren als Alaba und Gnabry. Und ja, so dieses Rumgepasse, du hast diese Formation. Und also wenn man sich überlegt, so Guardiolas Zeiten, wo sie Rondos trainiert haben, da hast du ja die Möglichkeit, auch mal diagonal, so einfach durch die Linie des Gegners einfach durchzuspielen. Mhm. Und wenn du aber immer nur, also die standen einfach im Kreis und haben quasi immer reihum gepasst, aber nie den vertikalen Ball, nie einfach mal den Pass, der irgendwie diagonal eine Seite vom Gegner einfach abschneidet und Raum gewinnt, sondern immer ja dann halt wieder andersrum.
Einmal hat Gnabry diesen Ball gespielt, hat den Ball gewonnen und hat dann auf Lewandowski durchgesteckt. Das war das, wo Lewandowski dann wie so Roger Federer, wenn er die Rückhand hinterläuft, um mit der Vorhand peitschen zu können, so hat er dann Lewandowski aufs kurze Eck geschossen, aber nicht ganz so erfolgreich wie Roger Federer.
Nicht ganz so erfolgreich, ja. Ja, also insgesamt finde ich einfach zu behäbig und zu lasch. Also man hat auch gesehen, als Müller dann eingewechselt wurde, der hatte eine andere Schärfe in den Pässen und hat auch von seinen Kollegen erwartet, dass die woanders sind, wenn er den Ball spielt. Er hatte quasi dann ein paar Ballverluste zu verbüßen, weil es dann Fehlpässe wurden, weil die anderen dort nicht hingelaufen sind. Da hat man erst gesehen, aha, der hat ein ganz anderes Tempo im Kopf, als die anderen auf dem Platz so machen. Sie haben ihn aber eher dann runtergezogen. Sie sagten, nee, komm mal hier runter auf unser Level, wir spielen hier eher so. Und da hat eben eine nicht herausragende Leistung von Freiburg dann tatsächlich zu diesem 1-1 gereicht. Und ja, ist ja auch in Ordnung. Also warum sollte man damit auch durchkommen? Mhm.
Also da haben wir jetzt schon ein paar Defizite benannt, fehlendes Tempo, das ist im Grunde so ein bisschen der Dauerbrenner seit jetzt schon vielen Spielen. Ich habe die Sprints da, also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, wie viele Dribblings Arjen Robben gewonnen hat, kein einziges. Er hat es auch nur einmal probiert, also das ist das, was du vorhin mit sie standen dann rum ja schon treffend beschrieben hast. Sie hatten 209 Sprints insgesamt, damit 20 mehr als der SC Freiburg, aber zum Vergleich, vorhin haben wir über den ersten FSV Mainz 05 gesprochen, die hatten 250 Sprints, also klar, der Gegner steht auch tief, aber dieses fehlende Tempo bleibt eben drin und vor allem sie kriegen dieses Tempo, also sie kommen nicht aus dem Stand in eine Dynamik, das ist das, was zum Beispiel ein Timo Werner kann. An guten Tagen, dass er...
Der Tempowechsel, es muss ja nicht der Vollsprint permanent sein.
Geht aber ja auch nicht, weil die anderen stehen ja tief, da rennt sie ja dann. Ja. Also, aber genau, das ist es. Sie bringen quasi aus dem Stand keine Dynamik rein und sie haben eben nur diesen einen Weg in den Strafraum inzwischen, also die Flanke. Jetzt weiß jeder, wie ich gegen Flanken gegenüberstehe. Vielleicht hängt damit auch wesentlich zusammen, wie der FC Bayern seine Flanken stinkt. Also vielleicht ist das auch eine wechselseitige Nicht-Liebesbeziehung, eine abusive Relationship zwischen den Flanken und den Torchancen, die da draus kreiert werden. Aber früher hattest du eben noch den Zehnerraum besetzt und konntest dann Steckpässe spielen, konntest Chipbälle spielen. Das hat Thiago, wenn Thiago gespielt hat auf dem Achter, dann hat man es manchmal gesehen. Manchmal hat Rames das, aber das hast du zum Beispiel gegen den SC jetzt nicht gesehen, gegen Rödinghausen nicht gesehen. Das sind jetzt so ganz viele Punkte, die wurden eigentlich auch schon recht gut, finde ich, in der Berichterstattung diskutiert. Also wenn sie mal fertig waren mit anderen Dingen, über die sie diskutieren mussten, aber dann wurden ja auch diese Aspekte genannt. Aber jetzt teilen wir mal die Verantwortung dafür auf. Wie viel davon liegt denn deiner Meinung nach beim Trainer und wie viel Prozent liegt es an den Spielern?
Ja, das ist eine Wechselwirkung, das kann ich dir nicht sagen, ob Kovac die Spieler erreicht, aber also ich finde das menschlich, dass man, wenn man viel erreicht hat und in die Jahre kommt, dass man nicht auf demselben Level ist wie ein paar Jahre zuvor, wo man hungrig war und frischer und weniger Blessuren hatte. Also das finde ich menschlich. Trotzdem kann man im Kollektiv trotzdem mehr erreichen und auch mental Leute erreichen. Also wenn man eine gute Führungsfigur ist, dann kriegt man das hin. Ich finde das trotzdem einfach fast schon unanständig, wenn man ja merkt, der eigene Erfolg jetzt auf die Spieler bezogen, der hängt ja davon ab, ob man sich reinhängt, ob man diszipliniert ist und ob man noch was lernen möchte. Ob man einfach davon ausgeht, ich weiß schon alles, ich bin schon gut, komm mir mal nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob sich das so verhält. Ich höre die Menschen nicht miteinander sprechen. Aber wenn man dann so hört, irgendwie disziplinarische und Kovac wollte eigentlich, dass sie so oder so sich auf Spiele vorbereiten und dann passiert's anders, dann frage ich mich, ob die Spieler eigentlich merken, dass sie sich ja da um den eigenen Erfolg bringen. Also was nützt es denn, wenn sie sagen, ja, leck mich, mache ich nicht oder so, wenn sie dann selber das Nachsehen haben und welchen Impuls es da braucht. Also ich würde schon sagen, dass das in den Bereich des Trainers fällt, die Mannschaft einzustellen und auch zu motivieren. Aber eine gewisse Bringschuld haben die Spieler durchaus auch.
Also ich finde es gute, also grundsätzlich gute Frage. Ich finde es bloß so überraschend, weil wenn man also von außen dachte, wenn Kovac irgendwas mitbringt, dann ist es auch so ein gewisses vertikales Denken, so ein Tempo, so ein und das ist ja genau das, was Bayern gerade abgeht. Und ich bin mir nicht, ich meine, du hast auch einen Kader, der extrem dünn ist. Da wurde im Sommer sicherlich auch vielleicht der ein oder andere Transfer versäumt oder verschoben oder wie auch immer. Vielleicht ist es jetzt einfach auch du hast Verletzungen, wie gesagt, Thiago. Und du hast Leute wie Lewandowski oder so, die eben nicht in Topform sind oder schon länger nicht. Bei jemandem wie Süle, der jetzt auch da hinten in der Innenverteidigung spielt, ist es wirklich dauerhaft das Niveau, also Bayern-Niveau, mal ganz so was man da erwartet, Boateng auch nicht mehr der Boateng von vor 2, 3, 4 Jahren. Also da kommen wirklich so viele Sachen irgendwie gerade zusammen und du hast halt diese, also was glaube ich die letzte Saison noch so ein bisschen getragen hat, waren so die Überbleibsel der Pep-Zeit. Also du hast vorhin von diesen Rondos gesprochen, vom Positionsspiel, von Automatismen und das ist jetzt glaube ich so, da sieht man jetzt wirklich nur noch die sehr abgeschwächte, die Light-Version irgendwie in den
Stückwerk.
Stückwerk immer mal wieder, aber es gibt eben keine Idee, die da wirklich dahinter steht, sondern es ist eben kein Rondo mehr, was irgendwie in den Strafraum führt, sondern wie du vorhin sagtest, man steht mehr oder weniger irgendwie im Halbkreis und schiebt sich die Bälle zu und kommt irgendwie dann auf irgendwie immer noch eine Passquote von über 90%, aber die führt ja nirgendwo hin mehr.
Also ich würde jetzt nicht mitgehen bei diesem Urteil über Süle. Der hat schon ein gutes Niveau und das sind halt so Spieler, an denen ich mich auch hochziehe. Also wenn ich Gnabry oder Kimmich oder auch Goretzka und Süle sehe, dann merke ich ja schon, dass da ja nicht nur die Altbackenen sind, die alles schon gesehen haben und die man dann langsam irgendwie in den alten Stand irgendwie versetzen könnte, sondern durchaus coole Spieler, die auch Bock haben und auch eine hohe Qualität haben.
Aber andererseits ist Süle derjenige, der in der Szene in der 88. Minute nicht den Flankenweg mitgeht. Er muss nur mitlaufen mit Höhler und dann fällt dieses Tor nicht. Das sind so kleine Aussetzer, wo auch Niko Kovac ja dann ratlos wirkt nach dem Spiel, wenn er sagt, naja, wir haben besprochen, dass wir drin innen am Mann bleiben müssen und dass wir außen nicht die Flanken zulassen dürfen, weil so spielt der SC Freiburg. Ja, so spielt der SC Freiburg, kann ich bestätigen, genügend Spiele von denen gesehen. Und das ist, also ich würde dir schon in Teilen recht geben, aber dazu kommt eben auch, dass man sogar bei diesen Spielern gerade das Gefühl hat, es reicht halt auch nicht. Also du musst eben einfach in jeder Situation da sein, außer du führst 3-0. Aber das haben sie sich ja lang genug nicht mehr erarbeitet, dass sie 3-0 geführt haben.
Ja, bei mir sind Rot intern wird ja auch einfach angeprangert, dass man, wenn man schon sagt, gut, das ist vielleicht ein Übergangsjahr, oder langsam müssen wir wirklich für den Umbruch sorgen. Da kann schon mal der ein oder andere Titel dafür draufgehen, ist ja auch in Ordnung. Also selbst wenn jetzt Bayern sagt, unsere Ansprüche sind andere und wir wollen immer oben stehen, sei es drum. Aber wenn es schon nicht läuft, dann hätte ich mir auch einfach mehr Mut erwünscht, Leute ranzuführen, die dann vielleicht in diesem Jahr nicht funktionieren, aber später. Und das gesteht man sich irgendwie nicht zu, das gesteht man sich auf der Sportdirektorposition durchaus zu, aber auf dem Platz nicht. Und das frustriert mich einfach. Also ich werde nie ein schlechtes Wort über Robben verlieren. Und auch Ribéry hat immer noch, also die Stringenz, mit der er zur Grundlinie geht, da machen ihm wenig Leute was vor. Und das hat immer noch so seine Qualität, aber warum? Gut, klar, wir haben über die Verletzungen gesprochen, aber ist immer noch ein guter Kader, wo Leute auch nicht zum Zug kommen. Und warum Gnabry dann immer erst zu spät kommt, oder jetzt mal von der zweiten Mannschaft ganz zu schweigen, einfach um so ein bisschen Konkurrenzkampf da auch in den Kader reinzubringen, da ist es erstaunlich unmutig. Und ich weiß nicht, in Frankfurt hat Kovac halt schon ja auch die Leute angespornt und wild gemischt und umgestellt. Und das ist jetzt bei Bayern sehr bieder. Und ich verstehe das, wenn man so in die Jahre kommt, aber da muss man irgendwie für den Umbruch auch sorgen. Ich weiß nicht, ob dann intern zu wenig Vertrauen irgendwie in diesem Prozess besteht, dass man sich einfach nicht traut, dann auch mal ein schlechtes Ergebnis einzufahren oder so. Aber man sieht ja, dass es einfach so in sich erstarrt alles, dass das eben auch nicht der Weg sein kann. Mhm.
Ich glaube, da ist Kovac auch in einer wirklich schwierigen Position, weil eigentlich kann es keine Übergangssaison bei Bayern geben, einfach vom Standing her, vom eigenen Anspruch. Und ich glaube schon, dass er in einigen Punkten noch eine andere Idee hat zu spielen, aber jetzt natürlich auch schon unter Ergebnisdruck ist. Und dann sozusagen schon auch immer wieder auf bewährte Strukturen, auch wenn erkennbar ist, dass da Einzelne nicht in Form sind oder bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, immer wieder drauf setzen muss. Und weil ich glaube, der Druck ist in der Tat auf allen Ebenen vielfacher als der, den er in Frankfurt erlebt hat, wo man mit einer Underdog-Truppe aus weiß ich wie vielen Nationalitäten und bei anderen Vereinen gescheiterten Spielern irgendwie nach vorn spielen konnte. Und so laufen die Dinge natürlich bei Bayern nicht. Insofern ist es eine schwierige Situation. Und ich bin gespannt, wie man da auch in der Winterpause drauf reagiert, sowohl transfermäßig als auch wie viel Zeit bekommt so ein Kovac dann noch? Mhm. Also eine ganze Saison, weiß ich nicht. Wie ihr das seht, so aus der Innensicht quasi. Also wie viel Druck da schon wirklich auf dem Kessel ist intern?
Viel.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, was dann eine gute Alternative ist. Und für klar, mich.
Jolle, du gehst da viel zu rational dran. So wurden beim FC Bayern noch nie Entscheidungen getroffen, seitdem gewisse Persönlichkeiten wieder resozialisiert sind, mehr oder weniger.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber in Frankfurt hatte Kovac ja auch einfach Leute, die sich aus bestimmten Gründen beweisen wollten. Und bei Bayern hat man das Gefühl, da sind eben vor allem Leute, die gerne nochmal weggewechselt wären und auch schon viel erreicht haben. Und vielleicht ist das dann einfach der andere Dreh. Denn also so wie er quasi wie er Sanchez auf die Spur gebracht hat, nachdem er ja eigentlich ein Totalausfall war, seitdem er aus Lissabon weggegangen ist, das macht ja eigentlich Hoffnung. Aber das ist dann eben der Nachwuchs, der vielleicht mehr auf ihn hört. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dann verstehe ich erst recht nicht, warum man das dann nicht konsequenter macht.
Naja, vielleicht haben sich da auch einfach die falschen Spieler verletzt. Also Tolisso und Coman sind zwei derjenigen, die jetzt schon ganz lange fehlen. Und ohne jetzt zynisch sein zu wollen, aber hätte sich ein Arjen Robben verletzt oder ein Franck Ribéry, was man auch durchaus ja mal gesehen hat in der Vergangenheit, dann stünde jetzt eine andere Bayern-Mannschaft da. Also das soll jetzt nicht Kovac komplett aus der Verantwortung rausnehmen und sagen, oh, alles nur Pech. Das muss natürlich trotzdem aufgefangen werden können mit einem solchen Kader, so dünn er auch sein mag. Aber die einzelnen Spieler, die da sind, können ja doch auch noch durchaus ein bisschen was. Aber vielleicht ist das einer der Punkte, der da dazu kam. Dass eben, also gerade ein Coman fehlt wahnsinnig. Seitdem war halt dann Ribéry wieder gesetzt und Gnabry kam immer punktuell rein. Und ja, ja, du willst Arjen Robben und Franck Ribéry nicht kritisieren. Ich sage an der Stelle, es tut mir leid, schick sie 10-mal auf einen gegnerischen Außenverteidiger drauf und wir zählen, wie oft sie heutzutage noch dran vorbeikommen. Und dann ist die Quote inzwischen absoluter Bundesliga-Durchschnitt. Und dann, das ist immer noch nicht ganz schlimm, aber es tut halt dann weh, wenn du mit einem klaren Flügelfokus spielst, weil diese Spieler nämlich früher in 7 von 10 Fällen vorbeigekommen sind oder das Foul gezogen haben. Und jetzt kommen sie in 3 von 10 Fällen noch vorbei und du spielst aber mit dem Flügelfokus. Das heißt, du hast viel zu oft, kommt nichts aus deinen Angriffen heraus. Und
ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe nur das vorangeschickt, damit irgendwie klar ist, es geht mir überhaupt nicht um Bashing. Also auch der Saison hat der Kovac auch gesagt, die Professionalität mit der Robben und der Ehrgeiz, mit der er arbeitet, fasziniert ihn und das glaube ich ihm auch. Und das wird so sein. Und für mich hat sich dadurch natürlich ein Spieler auch Spielzeit verdient. Aber wenn es dann, wie du sagst, im Ergebnis einfach überhaupt nicht sich durchschlägt, dann ist das egal. Also was heißt egal? Es ist besser als jemand, der sich beim Training hängen lässt. Aber das darf eigentlich nicht dazu führen, dass er immer spielt.
Und dann kommt noch ein zweiter Punkt mit dazu, den ich noch gerne mit dir diskutieren würde, Jolle, nämlich die Frage, welche taktische Flexibilität könnte man erwarten? Also es gibt ja 2 Grundschulen, würde ich jetzt nochmal sagen, der Fußballtaktik. Das eine sind die Trainer, die ein taktisches Konzept etablieren, weil sie es für das Überlegene halten in der aktuellen Phase des Fußballs und dann weichen sie davon ungern ab. Beispiel dafür, Peter Bosch haben wir davon schon angesprochen. Da wird dann auch mal eine Niederlage im Europa-League-Finale gegen Manchester United fast eingepreist. Und es gibt dann die Spieler, die pro Gegner anders aufstellen. Ein Julian Nagelsmann holt gegen Leverkusen auf einmal Nordfight auf eine 6er-Position. Okay, interessant. Gucken wir uns alles mal an. Und verändern dann im Spiel auch noch viel. Flo Kofeld und so weiter und so fort. Und beim FC Bayern habe ich den Eindruck, so spezielle Ansagen, je nachdem auf welchen Gegner man da trifft, gibt es überhaupt nicht mehr. Und das bringt dann, vor allem wenn man gegen sehr gute Gegner spielt, wie zum Beispiel Ajax, fördert das eine ganze Reihe von Problemen zutage, die man mit ein paar Umstellungen vielleicht hätte antizipieren können.
Ja, da hätte ich auch gedacht, dass Kovac da mehr ausprobieren möchte. Nun ist der FC Bayern auch kein Team, was sich jetzt immer großartig auf den Gegner einstellt. Also Guardiola ist sicherlich die Ausnahme gewesen. Ja. Ich weiß es nicht. Für mich
ist halt das, also, was nach außen wie Arroganz aussieht und vielleicht ehrlich gesagt auch ist.
Aber gibt es denn der Kader hier? Also sozusagen kann man denn zum Beispiel von diesem, das war ja vorhin ein wichtiger Punkt von dir, du hast diese extreme Flügelfokus seit gefühlt, weiß nicht, 10 Jahren oder so und jetzt verletzen sich ausgerechnet die beiden Spieler, die für den Umbruch stehen, auf dem Flügel, aber was gibt denn dieser Kader her? Also was wäre denn die andere Idee dahinter?
Naja, du kannst da den Zehner schon besetzen, so wie es ja unter anderem Jupp Heynckes auch gemacht hat mit dem 4-2-3-1. Das ist dann nur eine marginale Veränderung. Kovac hat es halt eher mit den 2 Achtern probiert und da war halt das Zentrum dann sehr häufig unbesetzt. Es ist jetzt auch nicht nur so, dass da quasi eine Umstellung alles löst, aber du kannst schon quasi einfach für Präsenz in dieser wichtigen Zone, welche Zone ist es, Jolle? 13, glaube ich, bei Pep Guardiola, der das Spielfeld unterteilt hat, 14. Naja, die Kommentare werden es uns sagen. Grüße ans Mirsan Roth-Team, ihr wisst das natürlich auswendig. Also, aber du kannst ja dieses Zentrum schon irgendwie besetzen. Und da musst du ja nicht komplett den Flügelfokus auch aufgeben, aber also man hätte schon reagieren können.
Klar, irgendwie, eigentlich sind ja auch einige, wenn man Martinez jetzt noch dazu zählt, Innenverteidiger da gewesen, um vielleicht auch mit einer Dreierkette zu spielen. Mhm. Und wenn die Leute sich anständig bewegen, dann ist das, glaube ich, nicht so wichtig, ob du einen Zehner oder 2 Achter hast, wenn die Leute die Wege machen und in die Lücken vorstoßen. Und die machen sie nicht. Ich weiß nicht, ob der Trainer im Gegensatz zu Lucien Favre zu wenig an diesen Details arbeitet, um das sozusagen einzuschleifen. Also das hat einen schlechten Klang, einschleifen im Sinne von ermüdend und ermattend, aber einfach Dinge zu üben. Man muss Sachen üben, damit sie funktionieren und auch unterbrechen, wenn es nicht funktioniert. Also klares Feedback, also klare Vorgaben, wie hätte ich es gern? Und dann Hilfestellung, wie kommen wir da hin und war es richtig, war es falsch? Und nicht nur, hey, ihr seid ja Vollprofis, macht ihr das? Das weiß ich nicht, wie es abläuft. Ich habe keine Ahnung, wie er trainiert. Aber offensichtlich, also ob er die Vorgaben macht und die Mannschaft folgt nicht oder ob sie es nicht hinkriegen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werden die richtigen Laufwege nicht gemacht und lang genug war das Feedback eben, naja, irgendwie gewinnen wir es doch. Wir sind ja immer noch vorne mit dabei. Ich bin gespannt, wie das gegen Dortmund aussieht. In der Verfassung würde ich sagen, sind sie eigentlich chancenlos, aber dann haben sie ja schon das Talent, sich halt zu den besonderen Anlässen dann doch den Arsch aufzureißen, dass es dann halt anders aussieht. Ja, also wo da Henne und Ei irgendwie miteinander verbandelt sind, das weiß ich ja auch nicht.
Ich finde es auch schwierig, dieses Binnenklima zu bewerten, auch weil es so ein bisschen müßig ist. Also hier in München gingen die Geschichten unter Journalisten sehr schnell rum, dass sich wieder Spieler beschwert hätten, dass kein Offensivplan vorläge. Wenn man aber länger mit dem FC Bayern zu tun hat, dann weiß man, die beschweren sich wirklich über alles sofort und schieben dann gerne eben auch da die Verantwortung weiter. Deswegen gucke ich dann eben ganz gerne, was sieht man auf dem Spielfeld? Und da ist es dann, da ist die Diagnose, du siehst wenig Einstudiertes, wenig Automatismen, das ist sogar immer weniger geworden in der Saison. Also zum Beginn der Saison hat das noch ganz gut geklappt, gegen Hoffenheim, gegen Stuttgart, auf Schalke dann schon wieder nur noch so in Ansätzen und jetzt wurde es immer weniger. Und
ich finde übrigens auch, dass in jeder Partie die ersten 10 Minuten, dass das dann ja. Und dann irgendwie so.
Vielleicht sind die Spieler auch dement, wer weiß.
Ja, vielleicht reicht es halt einfach nur, also ist es nicht eingeschärft genug, dass man dann wieder in schlechte Gewohnheiten verfällt, weil die ersten 10 Minuten sehen meistens gut aus. Mhm.
Aber man hat halt wenig so orchestrierte Läufe und das sind ja Kleinigkeiten, also dass du bei, wenn hinten die Innenverteidiger den Ball haben, dann hast du unter Guardiola zum Beispiel ganz häufig gesehen, dass Lewandowski und Müller oder egal wer auf jeden Fall da ungefähr in der Nähe von Lewandowski war, die sind beide diagonal losgelaufen für den Ball jeweils auf den, in die Richtung des spielstarken Fußes. Also sprich, wenn der Ball von einem Linksfuß geschlagen wurde, dann sind sie nach rechts gelaufen und wenn er von einem Rechtsfuß geschlagen wurde, dann sind sie nach links gelaufen. So Kleinigkeiten. Und sowas siehst du gerade gar nicht im Spiel des FC Bayern. Und da ist mir dann eigentlich auch die Antwort auf die Frage, liegt das daran, dass die Spieler nicht wollen, dass sie den Trainer nicht erreichen, dass irgendjemand irgendwas Doofes gepostet hat? Das ist mir dann ehrlich gesagt egal. Die Diagnose bleibt ja bestehen, dass die Automatismen nicht da sind. Was ist denn deine Prognose, wenn wir jetzt die Diagnose damit so ein bisschen abschließen wollen, für, ja, machen wir es mal am Trainer fest, für Niko Kovac?
Also ich wüsste nicht, warum man ihn rauswerfen soll. Also, ja. Ehrlich? Gut, außer alles, was wir gerade besprochen haben. Nee, ich glaube halt irgendwie nicht, dass der Nächste dann kommt und sagt so, auf geht's, jetzt machen wir es so. Also das sind sozusagen der Trainer, der den frischen Wind reinbringt. Ich wünsche mir, dass sie sich einfach zusammenraufen und da so durch so eine Feuertaufe gehen. Vielleicht ja durch eine kalte Dusche von Dortmund oder so. Denn ich glaube, dass wenn man, also dass so viel nicht fehlt, also bei all dem Lamentieren gerade über und Robben und Ribéry sind so alt und so weiter, da werden ja auch Verletzte zurückkommen. Davies wird im Winter dazukommen und ja, also ich habe schon Hoffnung, dass sie sich da was ausdenken und dass man nicht einfach nur auf die Uhr guckt und abwartet und denkt, na hoffentlich wird es irgendwie später besser. Ich wüsste jetzt nicht, wer kommen soll, um ihn da ein bisschen Dampf unterm Hintern zu machen. Mhm. Und ich, also ich habe am Anfang die Entscheidung für Kovac nicht verstanden, war dann, als er kam, eigentlich schon positiv überrascht und denke, er ist auch irgendwie ja ein eloquenter, smarter, guter Typ, der in Frankfurt auch bewiesen hat, dass er was kann. Und würde mir einfach wünschen, dass die da zusammenfinden. Weil ich auch einfach niemanden sehe, der jetzt einfach einfliegt und das Ding irgendwie rumreißt. Ja. Da hat man es ja ein bisschen verschlafen in früheren Zeiten.
Das stimmt, also die Trainerfindung könnte man da ruhig auch nochmal thematisieren, wie das eigentlich so lief in der letzten Saison. Ich halte da jetzt mal dagegen, Jolle, und ich möchte gleich vorausschicken, mir tut Niko Kovac in dieser Gesamtsumme am meisten leid, denn wann hat man das schon mal, dass ein Trainer zum FC Bayern kommt, er bekommt keinen Spieler dazu, Leon Goretzka okay, aber ansonsten wurde nicht weiter der Kader verstärkt, das gab es ganz selten, wie man jetzt so hört, hatte er durchaus ein paar Spielerwünsche, da wurde ihm gesagt, ach, aus verschiedenen Gründen wollen wir das jetzt nicht. Die genauen Gründe kenne ich nicht. Deswegen tut er mir leid, aber der Grund, warum ich glaube, das kann so nicht gut gehen auf Dauer, ist der Trend aus den letzten Wochen. Es hat sich nichts Grundlegendes verändert. Und das Grundlegende ist das, was beim Trainer liegt. Und ob das dann daran liegt, weil er es nicht trainieren lässt, weil er es vielleicht gar nicht will oder weil er die Mannschaft nicht erreicht, das ist dann unerheblich. Aber das Positionsspiel von Bayern ist unter aller Sau. Die Automatismen sind nicht vorhanden und im Grunde ist alles so gekommen, wie man es erwarten konnte. Nach diesem 0:3 zu Hause gegen Gladbach haben ja noch viele Beobachter gesagt, naja, gegen Wolfsburg, Athen, Mainz, Rödinghausen, Freiburg, da wursteln sie sich irgendwie so durch und dann knallt es gegen Dortmund. Und mein Gefühl ist, dass das genauso kommt. Und wären das 7 Punkte Rückstand. Und das ist der Zeitpunkt, wo ein Bayern-Trainer immer gehen muss. Oder musste in der Vergangenheit. Und du denkst dann natürlich schon weiter, wer soll denn an der Stelle kommen? Aber wie gesagt, so werden ja Entscheidungen hier nicht gefällt in München. Also da bist du auch zu weit weg, Jolle, das merkt man eindeutig.
Aber es ist so ein bisschen das Lopetegui-Argument, ne? Also so, wir verkaufen Ronaldo und geben dir niemand Neues, aber mach mal, und die Truppe ist übrigens alt geworden.
Genau. Aber das wäre ja vielleicht auch ein Trainer, wobei er wahrscheinlich wird Deutsch ja wieder eine der Komponenten sein, die der entsprechende Trainer sprechen muss. Ganz kurz noch zum Schluss, welche Verantwortung tragen denn deiner Meinung nach Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß plus dieser andere, ach ja, Hasan Salihamidžić?
Brazzo. Also mit denen werde ich mich nicht mehr großartig anfreunden können, glaube ich.
Mit allen dreien.
In dieser Fankarriere. Ja, ich versuche hauptsächlich wegzuhören, wenn sie sich irgendwie abseits vom Fußball zu irgendwas äußern, weil das meistens wirklich einfach wirklich unverantwortlich ist, wenn wir mal auf das Gesamtgesellschaftliche gucken, mit welchen Problemen wir uns rumschlagen können und dann manchmal so Trumpismen da irgendwie einzuschlagen, einfach völlig daneben irgendwelche Szenarien aufzumachen, die irgendwie nicht notwendig sind, das trägt vielleicht auch dazu bei, dass die Mannschaft auch Ausreden hat, wenn sie wieder mit einer Pressekonferenz um die Ecke kommen.
Wenn die verrückte Katzenlady dein Boss ist, dann kannst du nicht an dir liegen.
Ja, aber also ich versuche die tatsächlich, also ich habe mich schon mehr über die aufgeregt, also überhaupt wie Brazzo in diese Position gekommen ist und man ihm da alle Freiheiten des Dazulernens zugesteht, während man das an anderer Stelle überhaupt nicht macht und sich so zurück zur eigenen Wurstigkeit, zur mittelständischen Wurstfabrik zurückentwickelt. Das macht mich echt wahnsinnig und was möchtest du wissen?
Ich glaube, du hast die Frage nach der Verantwortung schon beantwortet. Da muss man dann auch nicht tiefer bohren, um da noch rauszukommen. Es ist vielleicht genau das, was die Liga braucht. Der User Warp hat auch noch im Forum geschrieben, ich zitiere ihn jetzt mal, und vielleicht, nur vielleicht, ist es alles Absicht und der FCB rettet heimlich mit seinen lauen Skandälchen, Müller-Tweet, Medien-PK, Brazzo, die Liga. Die spannend ist wie lange nicht mehr, weil er der Held ist, den die Bundesliga verdient, aber nicht der, den sie gerade braucht. Also jagen wir ihn, weil er es ertragen kann, denn er ist kein Held, er ist ein stiller Wächter, ein wachsamer Beschützer, ein dunkler Ritter. Wer das Filmzitat nicht erkannt hat, hat zu wenig Batman geguckt, das schreibt Warp. Vielleicht ist das der Masterplan. Die Erfahrung, die in München lebende Erfahrung sagt, wahrscheinlich gibt es keinen Plan.
Uli Hoeneß ist auch schlecht. Uli Hoeneß ist nur schwer als Batman vorstellen.
Man würde ihn gerne mal in diesem Kostüm tatsächlich sehen.
Nein. Dann wären wir wieder bei der Wurstfabrik. Nein.
Und ganz sicher wäre aber Brazzo nicht mehr als der Butler. Und das ist ja schon mal Teil des Problems. Es ist auf jeden Fall interessant, mit welchem Konzept der FC Bayern diese Saison angegangen ist, welche Gründe dahinter auch immer liegen mögen. Jetzt fällt vielleicht das ihm vor die Füße, was auch schon in der letzten Saison sich angedeutet hat und dann aber über einen Heinkes-Effekt irgendwie wegretuschiert werden konnte. Für die Liga ist es ja definitiv nichts Schlechtes, aber der FC Bayern hat sich merkwürdig weiterentwickelt. Jetzt ist er der komische Kauz in der Straße. Also war er schon immer, aber bisher war er der mit der schönsten Einfahrt und jetzt holt er nicht mehr die Zeitung rein, weil er sagt, Zeitung lese ich nicht, aber alles, was drinsteht, verstehe ich gegen das Grundgesetz.
Oh Mann, ja. Also da weiß man echt überhaupt nicht mehr, in welche Richtung man sich wundern soll.
Ja, es war schon immer eine besondere Situation, Bayern-Fan zu sein. Ich habe tatsächlich an mir selbst erlebt, wie weit ich jetzt emotional weg bin vom Verein. Das können auch diejenigen, die mit mir das Spiel gesehen haben, bestätigen. Der Ausgleich war absolut verdient und es hat sich angedeutet. Und ja, hilft mir als Journalist, da die neutrale Distanz zu wahren. Vielleicht deswegen insgesamt dann eine gute Entwicklung.
Ja, mir geht's da ganz ähnlich.
Und ja, auch gut für mir sein, rot.de, denn von anderen Vereinen weiß ich, die Krisen, die machen die Klicks. Jolle, ihr müsst jetzt auch ganz viele Podcasts noch veröffentlichen, habt ihr ja auch mit mir sein Rot und ganz viele Artikel schreiben und dann Klicks, Klicks, Klicks und dann macht's da Katsching bei euch in der Kasse. Mhm. Okay.
So gut. Ist das.
Machen wir es zu an dieser Stelle. Über Dortmund reden wir dann in der nächsten Schlusskonferenz länger und dann gucken wir mal, wie es bei Bayern weitergeht. Jetzt erstmal zu Hause gegen AEK Athen. Nicht vergessen, es gibt auch noch dieses Heimspiel gegen Athen. Hier in München reißen sich die Leute auf den Marktplätzen schon um die Karten. Da will jeder mit dabei sein. Das dürfte ein Spektakel sondersgleichen werden. Und dann geht's eben nach Dortmund. Für den SC Freiburg, der ja auch noch irgendwie kleiner Teil dieses Segments war, geht es jetzt dann weiter mit zwei Heimspielen zu Hause gegen Mainz 05 und gegen Werder Bremen. Der SC steht mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 10 wunderbar da und läuft wie die Verrückten. Jetzt haben sie erstmal eine Woche, um sich zu regenerieren. Und damit haben wir tatsächlich diesen Spieltag durchgesprochen mit zwei Schwerpunkten. Ich danke euch sehr herzlich. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und wie immer war es so, dass ich bei jedem Schwerpunkt noch viele, viele Fragen hätte stellen können. Aber gut. Ich danke deshalb nochmal Kai Bieler, dem @aufziehvogel_le. Kai, danke, dass du mit dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein konnte.
Ja, immer wieder gerne, das weißt du. Und außerdem danke an Jolle @Jolinski auf Twitter von mir, sein Rot.de. Danke dir, liebe Jolle.
Ausgesprochen gerne.
Und du warst herausragend, also ihr wart beide sehr gut vorbereitet, das weiß ich, aber Jolle hat's getwittert, deine Notizzettel, Chapeau, Chapeau. Und ich fand's auch besonders gut, dass dann gleich Leute so reingezoomt haben, dass sie analysieren konnten, was über ihren Verein drin stand. So tickt das Internet. Mir wurden auch schon Rechtschreibfehler in meinen Notizen auf Instagram ja, mitgeteilt, wenn ich da was geteilt habe. Naja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Podcast-Grüße gehen raus an meinsportradio.de, das jetzt meinsportpodcast.de ist. Hey, hallo, willkommen in der Welt der Sportpodcasts. Wart ihr schon immer so ein bisschen, aber jetzt auch vom Namen her. Dementsprechend wird auch die Liste der Fußballpodcasts bei uns bald mal aktualisiert werden. Da haben sich einige URLs geändert. Dann gibt es sicherlich einen Kurzpass in dieser Woche, wenn alles gut geht. Und wir hören uns nach dem 11. Spieltag dann mit Dortmund-Schwerpunkt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.